Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Podcast des Jahres und Spiegel-Bestseller mit dem Tomorrow-Buch Der Code zum Erfolg. Heute mit einem der bekanntesten deutschen Stars und einem der umstrittensten. Aber Erfolg, den hat er unumstritten. Sein erstes Business-Interview hier jetzt mit dem zweiten Teil. Der Unternehmer und Selfmade-Millionär Oliver Pocher.
Bei RTL ist auch so, sie versuchen mich, wenn es geht, totzuschweigen oder nicht in Sendungen auftauchen zu lassen. Aber wenn das Thema dann zu groß ist mit der Abnehmspritze, dann rufen sie an. Bei Stern TV und wollen nicht da gerne sitzen haben. Ich habe die ja erfolgreich in die Branche gebumst. Nur ich habe auch festgestellt, Leute, die wirklich was können und Kohle haben oder so, die hätten aber die Fresse. Da merkst du es nicht. Die brauchen keine Markenklamotten oder irgendwas anderes. Die haben das Geld. Und das ist eher mein Motto.
Es ist die wahre Superkraft, den Willen zu haben, sich neu zu erfinden. In meinem Buch Der Code zum Erfolg, mittlerweile Spiegel-Bestseller, ist es eines der entscheidenden Erfolgsmerkmale. Wirklich erfolgreiche Menschen haben es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden. Shoutout an alle aus der Tomorrow Community. Ihr könnt das gern mal probieren. Fragt euch mal selbst, wärt ihr bereit, euch heute neu zu erfinden, etwas völlig anderes zu machen als das, womit ihr bisher euer Geld verdient habt. Oliver Pocher macht das auch gerade. Wer den ersten Teil des Podcasts Gäste mit ihm verpasst hat, unbedingt reinhören oder reinschauen bei YouTube. Spannend, wie Olli als Profi den Niedergang des Fernsehens beschreibt. Joko und Klaas, Stefan Raab, alles wie die Band auf der Titanic, sagt er. Heute Teil 2, wie er mit eigener App und Pocher Club ein neues Geschäftsmodell baut, das Blueprint sein kann für viele Stars. Bewertung heute schon über 20 Millionen Euro. Oliver Pocher, seine Business-Strategie, seine Ziele jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube. Meine Bitte, abonniert Tomorrow. Im Gegensatz zum Pocher Club kostet dich das nichts. Es hilft uns aber, dir hier jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten zu präsentieren und die besten Learnings für dich und deine Karriere mitzugeben. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Olli, lass uns mal in dein neues Business springen. Es ist die App. Es gibt den Pocher Club. Aber es ist ja nicht nur Olli Pocher, sondern es ist ja eine ganze Welt, die sich da erschließt. Erklär uns mal diese Welt. Da gibt es deine Show, gibt's da drin. Es gibt deinen Podcast da drin. Es gibt deine Aktivitäten da drin. Du machst besondere Sendungen da drin. Aber du hast eben auch immer, ja, Family und Friends, die du mit einbindest. Was genau machst du alles?
Na, das Gute ist ja, ich habe ja die Möglichkeit, einfach alles zu machen, wenn irgendwas passiert oder so. Wir haben ja auch Sachen ausprobiert. Wir haben dann, es gibt so ein paar Grundgefäße und Sendungen, also so sozusagen Rent a Pocher. Also das mache ich ja auch, als was, wo die Leute das im Fernsehen auch gerne gesehen haben und gemocht haben und so. Was wir aber A, vermarkten können und wo man auch die ganze Sendung drumherum nicht braucht, aber immer mal sagen kann, ich bin gemietet worden für. Und dann versuche ich ja auch Sachen zu machen, die dann irgendwie dann schon anders sind. Deswegen waren wir zum Beispiel unter Rented Pocher an einem Pornoset oder bei einem Pornodreh dabei. Weil das ist dann, das habe ich bis dato so dann noch nicht gemacht und es ist dann einfach interessant und spannend, das dann zu machen. Einfach auch andere Drehs, Jobs, Möglichkeiten. Pocher auf Reisen ist wie so eine kleine Doku auch, wo ich die Leute auf meine Reisen mitnehme und da auch mal zeige, guck mal, hier bin ich so unterwegs, ohne dass ich meine Kinder zeige, aber hier bin ich mit den Kindern unterwegs, hier haben wir das gemacht. Du siehst irgendwie die Teil der Reisen, den Teil der Reisen, den ich mache oder mich bei irgendeinem Konzert oder bei irgendwelchen Sachen bin. Du hast mit der Bildschirmkontrolle, die ich wöchentlich mache, die Möglichkeit, so ein Stand-up-Bildschirmkontrollenteil zu machen. Der geht mal, der kann 8, 9, 10 Minuten sein, kann ich aber auch zweimal die Woche machen, kann ich aber sagen, wir müssen heute irgendwas machen. Kann aber auch 20 Minuten sein, wenn es mehr zu erzählen gibt. Dann mit Hey Olli habe ich ein Talk-Format, was ich sozusagen machen kann und dann kann ich alles andere, Solo-Programme mir draufgestellt, irgendwelche Parodien, Ollis Woche, so ein Rückblick. Wir haben diese App nochmal in kompletten Relaunch unterzogen. Es gibt jetzt eine Download-Funktion, es gibt die Möglichkeit, dass auch Start-Stop-Funktion genau da funktioniert, wie es ist. Wir haben die Leute einfach die Community mit gefragt, was sie sehen wollen, was auch selber wir irgendwie haben wollen. Und das haben wir alles mit eingearbeitet. Wir werden da auch immer besser. Wir lassen es nicht einfach so, sondern wir entwickeln uns da auch weiter. Und das Know-how können wir auf andere Künstler, Ideen, Geschichten übertragen, was wir auch machen. Dann haben wir halt, wie schon gesagt, dieses Live-Geschäft, Ticketing etc., Management, Möglichkeiten und wir sind da einfach im Wachstum und sind da in der Hinsicht ein klassisches Startup.
Du warst beim Pornodreh, aber du warst nicht Pornodarsteller, oder?
Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber das hat sich so ergeben. Aus einem Rent-A-Pocher bei der Venus ist dann ein Talk geworden mit Texas Patty, einer deutschen Pornodarstellerin, die so vor 16, 17 Jahren angefangen hat, noch so mit DVD, dem Business, dann auch einen anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, ich gehe nach Amerika, weil in Deutschland gibt's das nicht mehr. Und dann haben wir einen Hey Olli, einen Talk dazu gemacht, wo sie auch sehr offen über das ganze Business geredet hat, weil am Ende ist es ja ein Milliarden-Business und jeden interessiert das, ne? Und die ist dann auch schon Mitte 40 und erzählt dann, wie es verändert hat, wie man trotzdem damit Geld verdient, wie OnlyFans und alles andere den Markt macht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst ja auch gerne mal bei so einem Dreh dabei sein. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, fehlt mir noch in meiner Liste. Ne? Ich habe irgendwie Podcaster, Schauspieler, Sänger, Tänzer, alles mögliche. Pornoproduzent fehlt mir noch. Und dann sind wir nach L.A. geflogen und haben da bei dem, wenn die dann halt so drehen, dann da mitgemacht. Das war eher dokumentarisch, als dass man da jetzt auf Gag nur gegangen ist. Hat man da trotzdem auch gemacht, aber dann waren wir so, ja, was hättest du gerne? Ich so, ja, das wäre schon gut, wenn euch noch eine zweite dazukommt. Ja, alles klar. Und dann ging es um den ganzen Ablauf, was die da vorher gemacht haben, das ganze Schriftliche, ne? Ich sag ja, mehr Schriftverkehr als Geschlechtsverkehr. Dann kommen die, zeigen die sich ihre Tests, die sie da regelmäßig machen müssen. Dann haben die mehrere Verträge für jede Plattform, dass das alles im Einvernehmen ist. Dann machen die Videos irgendwie, wo sie sagen, dass sie unter Nicht-Drogen- und Alkoholeinfluss sind und keine Hilfsmittel gebrauchen, dass sie über 18 sind. Dann zeigen sie ihre Ausweise, dann fotografieren sie jeder sich jeder mit dem Ausweis, da machen sie Social Media, um sozusagen diesen das Content da zu machen und dann gibt es jetzt keine Handlung mehr, sondern dann wird so ein Content-Piece gedreht. Es gibt auch noch so ein paar klassische Pornoproduktionen mit Lichtkamera und allem drumherum, aber das ist dann so für alle Plattformen, da gibt es auch keine Story mehr, sondern geht's los, Dankeschön, Bumsen, Abfahrt. So, oder lecken oder was auch immer. Und dann fangen die beiden Mädels an, dann kommt der Pornodarsteller dazu. Mick Blue war ein Österreicher. So, war dann auch gut, dass wir deutschsprachig da so ein bisschen sein konnten. Die andere Darstellerin war kam aus Polen, irgendwie Mitte 20, Anfang Mitte 20. Und dann haben die halt da alles gemacht. Und ehe man sich versah, habe ich ein iPhone in der Hand gehabt, weil die drehen halt alles mit dem iPhone runter. Dankeschön. iPhone 17 Pro, 4K, 30 Bilder. Und dann bitte, bleib immer in Bewegung, sieh zu, dass du irgendwie hier und so, dass es ist, was du selber irgendwie filmen würdest. Ja, alles klar, wunderbar. Gemacht, gedreht, raus, wunderbar. Dankeschön, ich habe gleich Cumshot, wunderbar, machen wir. Und bitte, wir drehen wieder. Und dann ging das so 45 Minuten und dann war es okay. Und dann haben gesagt, wollen wir noch essen gehen? Ja, Nudel, hier ist ein Asiate. Ja, wenn einer noch Bock auf eine schlaffe Nudel hat, warum denn nicht? Und das war's dann.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Pornos werden heute mit Handys gedreht?
Ja, diese ganzen Content-Pieces wird alles mit dem Handy gedreht. Also diese normal, diese klassischen Clips, da sind ja fast nur so Sachen. Ich habe denen auch erzählt, ne, wie ist das mit den Plattformen, ganzen X-Hamster, Pornhubs, YouPorn etc. Da ist ja mit Rechten und so, die können ja gar nichts mehr draufstellen, ohne dass da nicht Rechte und so abgeklärt sind. Das ist schon sehr überwacht. Und das ist für die wie Werbung genau dasselbe. Das ist wie eine Pocher-App im weitesten Sinne oder irgendwas anderes. Das ist so für die Free-TV, dass Konsumenten halt einfach verschiedene Sachen sehen. Diese Seiten sind ja eine der meistgeklicktesten Webseiten oder Seiten der Welt. Und von da haben die dann so ihre Lieblingsdarsteller oder so und dann haben die Möglichkeiten ja über ihre Plattformen mit denen in Kontakt zu kommen, neue Clips und Videos zu sehen und das ist halt ein Markt. Dann gibt's halt Leute, die zahlen dafür und dann gibt's halt von dem klassischen Onlyfans-Konsumenten, der mit denen WhatsApp schreibt und wo dann jede Nachricht kostet, bis hin zu irgendwie mach doch mal so und so oder schieb dir doch mal das rein oder so und dann drehen die das und dann kriegen die dafür halt Kohle und dann verdienen die damit halt Geld. Und dann darf man nicht vergessen, dass es ein Pay-Gap gibt und dass wir Männer wesentlich schlechter bezahlt werden. Und darüber redet die Linkspartei oder die Grünen nie, dass wir auch als Männer da stark benachteiligt werden. Und dafür kämpfe ich jetzt.
Im Pornogeschäft werden Männer schlechter
bezahlt. Ja, wir müssen Männer, okay. Wir Männer müssen da auch besser bezahlt werden. Und sitzen wir da und weinen rum und sagen, ja, irgendwie, wir machen ja die ganze Arbeit. Ich muss mich hier nicht nur hinlegen. Ich muss hier hinten noch abliefern, nachweisbar für alle, sichtbar. So, redet keiner drüber.
Apropos Geld verdienen. Und das heißt, du machst das, du fährst da rüber mit deinem Team, du produzierst es im Grunde genommen wie eine TV-Show, nur mit dem Unterschied, man kann das denn nur in deiner App sehen, man kann das nur im Pocher-Club sehen. Dafür zahlt man, glaube ich, aktuell 3,99. Ich habe versucht, mich heute noch reinzuloggen. Ja. Es ging übrigens nicht, ich habe einen kleinen Bug in eurer App. Es kommt immer dieses Feld, dass man jetzt einen E-Mail-Code bestätigen muss, aber die E-Mail kommt nicht.
Die E-Mail ist meistens im Spam-Ordner oder du warst schon angemeldet, aber guck mal bei Spam, aber ich kläre das für dich. Das ist bei dem einen oder anderen gewesen. Auch da sind wir aber dran. Wir haben im Regelfall aber über unsere, wenn du uns eine Mail schreibst oder so, haben wir immer Leute, die da auch sehr schnell drauf reagieren oder gegebenenfalls sie das dann auch darstellen. Aber im Regelfall, wenn du dich angemeldet hast, wirst du höchstwahrscheinlich, wird da die Mail im Spam gelandet sein. Das ist bei 95% der Leute der Fall.
Was ich noch gerne verstehen würde, ist dein Businessmodell, was du auch mit deinem Friends hast, mit deinem Netzwerk hast, weil ja sehr beachtlich war, dass du dann auch zu Laura Müller gefahren bist, zur Frau vom Wendler.
Ja, und sowohl als auch, ich habe auch ihn interviewt, ja.
Und du bist ja nicht der Einzige, der Lust hatte, sie zu interviewen. Es gibt ja immer viele Leute, die gerne Interviews mit ihr machen würden, aber eben keine Interviews bekommen, weil sie natürlich auch viele Interviews zu Geld macht, was ja völlig okay ist. Wie schaffst du an Laura Müller davon zu überzeugen, dass sie jetzt mit dir ein Interview macht und nicht mit RTL, mit ProSieben oder mit dem Playboy?
Die Sache ist, dass die meisten auch gar nicht anfragen. Also RTL oder ProSieben fragen ja nicht an, weil die sind dann so in ihrer, wir machen ja nichts mehr mit dem. Und diese, wir machen nichts mehr mit dem, weil irgendwie, warum? Wo ich auch mal denke, sich dann zu limitieren oder so, die ist ja bei ProSieben, die ist ja da, wir haben noch mit denen Stress, wir zeigen das nicht. Das ist ja bei mir genau dasselbe. Bei RTL ist auch so, sie versuchen mich, wenn es geht, totzuschweigen oder nicht in Sendungen auftauchen zu lassen. Aber wenn das Thema dann zu groß ist mit der Abnehmspritze, dann rufen sie an. Bei Stern TV und wollen nicht da gerne sitzen haben. Und bei mir, das habe ich auch gelernt in der Branche, bin ich nicht nachtragend. Sag ich, alles klar. Müsst ihr aber auch ein bisschen was zahlen. Einigt man sich. Wunderbar. Da geht es nur um eine gewisse Form der Wertschätzung und weil sie einfach das Geld haben und ich mir ja nicht umsonst da hinsetzen muss. All good. Und dann gehe ich da hin. Und da sitzen sie sich selber im Weg. Das ist halt das Ding. Das sieht man ja auch so von dem Erfolg von Gil Oferim oder von Save and I Do dann mit Natur oder auch einem Michael Wendler. Die Leute interessiert ja trotzdem, was der macht. Und möchten ja dann gerne wissen, wie funktioniert das denn irgendwie, dass irgendwie sie jetzt Onlyfans macht und jetzt noch nach der Brust-OP und allem drumherum und irgendwie sie zwei Kinder und warum sind die eigentlich noch zusammen und so. Aber frag die doch an. Dreh doch mit denen. Frag die nach einem Interview. Die würden ja sogar sich höchstwahrscheinlich hinsetzen und sogar eins machen.
Aber um das zu verstehen, Olli, dann schreibst du dir eine WhatsApp und sagst, hey, ich habe jetzt eine neue App, super, wird ein neues Businessmodell und ich hätte gerne ein Interview mit dir und das können dann meine Zuschauer für 3,99 sehen. Und sie sagt, ja super, freue ich mich, komm vorbei. Und mit Michael Wendler kannst du auch noch gleich ein Interview machen? Ja. Oder wie funktioniert das?
Genau, der hat das gesehen, auch mit der App und so. Wir sind immer so im so natürlichen Austausch. Dann hat er irgendwie gratuliert, ich glaube zum Geburtstag oder irgendwie oder so, das mitbekommen. Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch und ey, super mit der App, geile Idee, machst das genau richtig. Also viele aus dem Medienbereich haben das ja schon erkannt und auch Moderatoren und Leute und so und wissen ja auch, dass das, was wir machen, das ist das Geile, alle kommen und sagen, ey, ist eine super Idee, es macht ja Sinn. Naja, aber machen es dann halt selber nicht, weil sie zu faul sind, weil sie das nicht können, weil sie noch im Fernsehen verbandelt sind, weil sie sich keine Konkurrenz dazu machen wollen. Es gibt verschiedene, immer viele Gründe, Sachen nicht zu machen, aber man macht sie halt. Und ich habe dann einfach angefragt, habe gesagt, ja, und dann hat er auch von sich aus angeboten, ja, wir irgendwie, also wenn was ist oder du irgendwas machen möchtest oder so, ey, haben wir Bock drauf. Und gesagt, ja, ich bin jetzt irgendwie eh mit den Kindern da in Miami. Da haben sie noch da in Fort Myers gewohnt, da habe ich gesagt, du, ich kann da vorbeikommen, würde ich gerne ein Interview machen mit dir, aber auch mit Laura. Ja, super, ja, klar. Und auch getrennt voneinander, jetzt nicht ihr zusammen, sondern ich würde ja auch gerne mal, was sie zu erzählen hat, würde ich auch super finden. Ja, klar, komm, mach. Dann bin ich dahin gefahren und dann haben wir das gemacht. Und das bin ich, da bin ich mit Mola da unterwegs gewesen, Adebisi, mit dem ich sehr gut befreundet bin zum Beispiel. Und hat er einfach Kamera hingestellt, aufgestellt, danke, und verkabelt. Dann haben wir das einfach gedreht. Also brauchst dann auch nicht irgendwie ein Riesenteam oder irgendwas anderes. Und das ist ja dann auch einfach so umsetzbar.
Und Feedback, kriegst du dann sofort neue Abonnenten? Bringt dir das 1.000, 10.000 neue Abonnenten? Oder wie misst du dann Erfolg?
Nein, das bringt nicht 10.000 Abonnenten. Aber wir sehen natürlich, welche Sachen klicken oder was funktioniert. Und erstmal geht es darum, was finde ich interessant. Und wenn ich es interessant finde, ist es oft auch so, dass es andere auch interessant finden. Und genauso wie bei der Bild, sie sofort für jeden Artikel sehen, ob der geklickt wird oder nicht. Jeder Artikel ist monetarisierbar. Die Bild hat halt auch eine Heatmap und die sehen sofort, welche Artikel funktionieren. Also wenn lange was auf der Startseite ist, das weißt du selber, dann wird das auch geklickt und funktioniert das. Wenn irgendein Artikel geklickt wird und dafür Leute Abos kaufen bei Bild Plus oder so, dann machen die dann natürlich einen Nachfolgeartikel, auch selbst wenn dasselbe drin steht. Das ist und deswegen wird ja zum Beispiel auch über mich berichtet, nicht weil die mir einen Gefallen tun, sondern weil es geklickt wird, weil die Leute dann doch interessiert mit Pocher, wie jetzt dreht er Pornos, was ist denn da, was hat er jetzt schon wieder über die Ex gesagt, was ist er mit Pietro, ist er jetzt mit der Laura zusammen oder nicht, ja so, und dann sagen wir hier, im Podcast steht's drin, bitteschön, wenn ihr es haben wollt, hier habt ihr es, irgendwie macht eine Geschichte dazu, und die haben ja noch Redakteure oder Leute, die auch nochmal recherchieren oder nochmal anfragen, das sind ja die wenigen, die meisten haben ja gar nichts mehr und schreiben einfach nur so, irgendwie, oder dieser Artikel ist KI generiert, lese ich öfter, beim Express, die aber zusammen mit der Mopo und allen anderen das machen. Und deswegen sind die auch so erfolgreich, wie sie erfolgreich sind. Nämlich fast gar nicht. Und da sehen wir ja, was geklickt wird und was halt nicht. Und dann machen wir dementsprechend weiter oder versuchen unsere eigenen Themen zu besetzen.
Wie viel Risiko bist du eingegangen, als du das Projekt jetzt gegründet hast? Weil du hattest ja einen sehr erfolgreichen Podcast bei Podimo. Da gibt es auch Zahlen oder Gerüchte, dass du für den Podcast 1 Million bekommen hast im Jahr.
Wir werden schon sehr gut bezahlt und sind da, glaube ich, auch einer der bestbezahltesten bei Podimo, weil wir aber auch, das machen sie auch nicht, weil sie uns nur so gerne haben, sondern weil wir auch einfach Abos darüber generiert haben und weil sie einfach gesehen haben, dass die Leute deswegen reingekommen sind und auch dranbleiben und es regelmäßig hören und es auch für die Leute ein Grund ist, ein Abo abzuschließen. Podimo war ein super Partner. Wir haben bei RTL gestartet, da hieß das noch Audio Now. Der erste Podcast mit Amira, also das ist eigentlich eine Evolution gewesen. Ich habe mit Matze Knob angefangen und habe einen Fußball-Podcast gemacht, weil wir uns sehr super kannten und auch diese Mischung aus Parodien und Fußball und so und einfach gut war. Und ich dachte, okay, da gibt's jede Woche was zu erzählen. Und dann, nach einem Jahr, war es halt auch so, dass mir das oft dann auch von Matze Knob ein bisschen zu lieb und zu nett war, weil er einfach mit jedem immer nur nett sein wollte. Und ich finde, nur so nett ist halt schwierig. Man muss auch schon als Fußballexperte dann auch Kante zeigen und auch mal die Bayern ankacken oder auch Dortmund oder egal wen, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht nicht bei der Weihnachtsfeier bei denen bin oder vielleicht nicht eine Freikarte von denen bekomme. Also entweder sagt man seine Meinung oder halt nicht. Und dann kam aber genau Corona. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass mit Amira das anfing, durch die Decke zu gehen, weil sie in dem Parodievideo vom Wendler gewesen ist, es dann die Sendung bei RTL gab, sie danach 250.000 Follower mehr hatte. Und da habe ich natürlich die Chance gesehen, habe gemerkt, die Leute finden das super. Und dann war Corona und haben wir so die Livestreams gemacht, habe ich gesagt, lass uns das doch als Podcast machen. Und da war der Podcast genau, wir hatten, der Jahresvertrag ist, war nur noch 2 Folgen. Fußball wurde eh nicht gespielt. Da habe ich gesagt, Matze, ich würde da gerne dann was anderes machen. Ja, alles klar, all good. Klar kommuniziert, sind wir auseinandergegangen, haben mit Amira das gemacht. Das hat super funktioniert und eingestartet. Und dann ist der Vertrag bei RTL ausgelaufen. Und die haben dann auch sehr zügig, als es auf den allen Plattformen waren, wir sind sofort da auf 1 geschossen bei Spotify, Apple, überall. Wir waren so mit Drosten, Podcast und so, waren wir da gleich ganz vorne. Und nach 2 Folgen hat RTL auch gesagt, nur das packen wir doch exklusiv bei uns mal auf die Plattform und nicht mehr bei den anderen. Haben auch schnell reagiert. Und dann nach 2 Jahren war die Frage, wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Und ja, RTL hat da eine gewisse Arroganz auch gehabt und hier und das und Mitsprache und da und und wie sieht's denn aus? Podimo hat uns ein Angebot gemacht. Wir sind hingegangen, haben gesagt, das bietet uns Podimo, matcht das und wir bleiben aufgrund, dass wir das mit euch ja gestartet haben, bei euch. Das hatte RTL so nicht gesehen und druckst du so rum und dann ist das wie in einer freien Marktwirtschaft. Dann sagst du, ja gut, alles klar, dann gehen wir. Dann geht halt Toni Kroos jetzt von Bayern München zu Real Madrid. Und dann sind wir halt zu Podimo gegangen, haben gedacht, okay, das ist zwar hinter der Bezahlschranke, werden wir sicherlich einen Teil der Hörer vielleicht verlieren. Aber es war ganz anders. Die sind alle mehr oder weniger mitgezogen, gekommen und haben sich das angehört. So, und dann irgendwann ist das mit Amira auseinandergegangen, hatten noch einen Vertrag. Ich hätte mit Amira erstmal weitergemacht, weil ich finde dann auch immer, wenn man sich trennt und dann sagt man, jetzt redet man nicht mehr miteinander und jetzt ist es auch privat und möchte mir auch nichts zu sagen. Ich finde so eine Trennung, wenn du in der Öffentlichkeit, in guten wie in schlechten Zeiten, dann musst du auch in schlechten Zeiten, lass doch die Leute dran teilhaben an der Trennung. Ist ja interessant, Woche zu Woche zu sehen, wie das jetzt so passiert. Und wir hatten noch irgendwie 20 Folgen offen. Gut, dann kam raus, dass Amira halt da nicht ganz treu in Anführungsstrichen gewesen ist und dadurch war die Vertrauensbasis zerstört und dann kann ich mich ja nicht mehr mit der zusammensetzen und sagen, Mensch, oder ich hätte sagen müssen, sag mal, erzähl mal, wie ist es denn gewesen mit Björn, als du ihn gebumst hast und mir was anderes erzählt hast oder so. Und das gibt ja, das geht dann auch nicht, also gibt's das nicht. Und da musste ich schnell reagieren. Also haben wir das Handy dann genommen. Irgendwie habe ich gesagt, ist ja lustig, war ja auch mal eine Pocher. Machen wir das mit der, weil sie aber auch Podcast-Erfahrung hatte, auch zuverlässig war. Amira auch schon immer so, Podcast und so. Leute sehen das dann auch nicht, dass das ein Geschenk ist, dass man einen Podcast hat, der regelmäßig ist. Und dass das auch, man sich Gedanken machen muss, was erzähle ich da jede Woche. Das ist zwar vermeintlich einfach, aber man muss schon Themen und Inhalte liefern. Ja, und dann haben wir es mit Sandy gemacht. Und das ist dann eigentlich sogar noch erfolgreicher geworden, als es mit Amira war. Und dann war wieder ist ein Vertrag ausgelaufen. Haben wir gesagt, wie machen wir jetzt weiter? Podimo hat uns gebeten, ob wir nicht noch 3 Monate eine Übergangsphase weitermachen können. Haben wir gesagt, okay, machen wir. Dann sind wir zumindest aber auf beiden Plattformen, haben uns dementsprechend geeinigt. Und dann mussten wir uns halt inhaltlich irgendwie mit Sandy und ihrem Lebensabschnittsgefährten auseinandersetzen. Und der hat halt irgendwie Forderungen gehabt, die wir nicht eingehen konnten. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann endet's jetzt an dieser Stelle. Und dann habe ich gesagt, mit wem können wir das nochmal machen? Was wäre denn gut? Pietro wohnt ja eh bei mir zu Hause. Gibt es ein Storytelling? Wir haben irgendwie insgesamt 8 Kinder von irgendwie jeweils aus 2 Frauen und Partnerschaften. Und haben jetzt den Titel geändert irgendwie, heißen jetzt die Patchwork Boys und sind dann mit Pietro den Weg gegangen und gut ist. Und jetzt kommt halt Sandy und sagt, irgendwie wäre doch schön, wenn wir wieder Podcast machen. Schauen wir mal. Also spricht ja uns dagegen, vielleicht 2 Podcasts zu machen oder irgendwas anderes oder so. Wir müssen immer auf Situationen agieren und reagieren. Das machen wir und jetzt schauen wir, wie viele Leute gehen von Podimo mit zu uns. Die Leute wird es dasselbe kosten, was es sie bei Podimo kostet. Sie hören den Podcast, sie kriegen irgendwie jede Woche aktuell die Qualität. Sie kriegen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ist für uns auch spannend. Wie viele Leute kommen jetzt mit? Sind es 10.000, 5.000, 1.000, 60.000, 80.000, 100.000? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall unseren Weg weitergehen und dann können wir immer optimieren. Dann sagen wir, okay, welche Fehler haben wir gemacht? Was müssen wir besser machen? Wie bekommen wir mehr Leute noch vielleicht in die App? Aber für uns ist es ab einer gewissen Zahl, wer ein bisschen Mathematik beherrscht, weiß, ab welcher Summe es ein Break-Even für uns gibt und es interessanter ist, plus dass wir die Inhalte und die Daten und die Vermarktung selber in der Hand haben.
Aber von der Business-Seite, ich finde das total spannend. Das heißt, du verarbeitest auch deine privaten Themen. Du verarbeitest Trennung, du verarbeitest Scheidung. Weil du einfach sagst, das ist Business für dich, das macht Money und deshalb machst du das? Ist das für dich so klar, kannst du das so klar trennen?
Naja, es machen ja die anderen machen ja genauso Geld damit. Also als es die Trennung von Amira und mir gab, die relativ öffentlichkeitswirksam ja dann geworden ist, hat die Bildzeitung jeden Tag 2 Artikel rausgehauen. Ich weiß, dass die damit Hunderttausende von Euros verdient haben über Bild-Plus-Abos, die die Leute da reihenweise abgeschlossen haben. Und wir sind da einfach ein Geldfaktor. Und da habe ich auch gesagt, okay, wenn ich hier jeden Tag irgendwie 2 Artikel habe und jeder Furz und wer sagt jetzt was, wer hat das, wer ist hier, was ist da, wie geht das weiter und so, dann gehe ich doch auf Tour. Also gehen wir damit raus. Und dann habe ich gesagt, wir gehen jetzt auf Tour. Wann denn? So schnell, wie es geht. Und dann ist von Trennung bis zur Tour waren 3 Monate bis zum ersten Termin. Wir haben die Hallen sofort gebucht, sind aufgetreten, haben gesagt, welche Hallen gibt es. Mir ist scheißegal. Ich kann heute in Hamburg spielen, morgen in München, danach in Dresden und dann wieder in Hamburg. Wo ist frei? Wo können wir spielen? Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann haben wir die Tour gespielt und haben damit, klar, aus der tragischen Situation aber trotzdem was gemacht. Was soll ich denn da zu Hause sitzen und mich über die Boulevardpresse aufregen? Die verdienen Geld damit, ich verdiene da auch in gewisser Form Geld mit. Man ist Teil des Ganzen. Ich sehe das dann auch irgendwie spielerisch, aber ich mache dann auch, also ich sag mal, das ist Teil des Business. Ich nehme mich aber selber nicht so wichtig. Das ist, wenn ich nach Hause gehe, da ist mein Privatbereich und da weiß ich auch, was ich selber erzähle oder nicht, aber ich habe es ja selber in der Hand. Ich habe ja das eigene Forum, wenn drüber berichtet und für Leute es interessant ist. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass man irgendwie 5 Kinder hat von 2 Frauen, dass man 2-mal verheiratet war, wie Sachen laufen. Das ist ja auch interessant für die Leute. Das erzähle ich denen und Leute, gibt einen Markt dafür, dass Leute sagen, das höre ich mir gerne an, was er zu erzählen hat.
Bist du so ein Chancendenker, dass du siehst, okay, wow, ich habe jetzt diese Trennung, das ist schlimm, das tut auch weh, aber du siehst, wow, die Bildzeitung macht Schlagzeilen, aber du erkennst sofort, die Bild macht die Schlagzeilen, weil sie damit Geld verdienen, weil sie damit Leute in ihr Bild Plus holen und dann sagst du, okay, bevor die das Geld verdienen, verdiene ich das lieber selbst, dass du sofort die Chance siehst und sagst, hey, lass den Schmerz in Business drehen, in Umsatz drehen.
Ja, nicht nur im Business, war für mich auch eine Form der Verarbeitung und ich fand es ja auch, also ich finde ja immer diese Paare, die sich trennen und sagen, hey, vorher ne irgendwie so auf Buddy-Buddy und danach ist alles privat und möchte ich auch nicht drüber reden. Man muss ja auch nicht alles erzählen oder so, aber ich finde, wenn man wenn es super läuft, ist es immer einfach und dann stellen sich alle auf die roten Teppiche und hier und super und so und wenn es dann nicht läuft, ja, red doch darüber, wie so eine Trennung läuft. Ist doch, passiert doch jeden Tag Tausenden von Leuten genauso. Ist doch okay, sag doch, wie es ist, dann geht's auch einmal besser oder schlechter. Und das habe ich dann auch in meinem Stand-Up-Programm versucht, irgendwie auch umzusetzen und daraus auch einen Inhalt und ein Comedy-Programm zu machen. Und das hat ja auch dann funktioniert. Und dann hat man auch selber gemerkt, ich glaube, jetzt hab's auch erzählt. Man hat auch gemerkt, so, die Leute haben es jetzt auch gesehen und gehört. Dann kommt das nächste. Tour beendet. Nicht jetzt da 2 Jahre mit unterwegs sein. Das war ja dann auch haben wir im Frühjahr und im Sommer gespielt, dann noch den letzten Termin im Herbst aufgezeichnet, das auch genommen, wussten ja schon, dass es die App gibt, nicht mehr zu irgendeinem Anbieter gegangen. Klar, wenn in Netflix oder irgendjemand gekommen wäre, aber die haben so, die erlauben sich auch, die Streamer sind teilweise ja noch schlimmer als öffentlich-rechtliche Sender, die nehmen dann immer so 1, 2, so ein Dave Chappelle oder ein Ricky Gervais, der darf im Stand-Up-Programm sagen, was er will, aber alle anderen werden da knallhart durch zensiert und geguckt und was die sagen und dass auch hinter den Kulissen diversity-mäßig genug irgendwie 2 im Rollstuhl da auch sitzen und irgendwie 2 Asiaten und 3 Afroamerikaner oder wie auch immer oder so. So, und das ist einfach auch anstrengend.
Wie trennst du Business und Privat? Weil was ja interessant bei dir ist, dass du hast natürlich schon viele Frauen in deinem Leben gehabt, viele Ehen schon gehabt und ja, immer mit
Prominenten. 2. So ist es, also ist jetzt, so hört sich jetzt an hier, du bist viele Frauen. 2, ich war 2-mal verheiratet, immer aus bestem Wissen und Gewissen, und jetzt hat es nicht geklappt, so. So ist es halt. So, und die Frauen, mit denen ich zusammen gewesen bin, ich hatte irgendwie 5 Beziehungen in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, für 25 Jahre verkraftbar. Aber so ist es halt. Trennungen gehören mit dazu. Und ja, dann kann man ja auch da irgendwie drüber reden. Das ist ja nicht mein Hauptbestandteil. Die Leute nehme ich ja nicht nur als den Boulevard-Typen wahr. Oder es ist ja nicht so, dass ich ja da stehe für der ist mit dem und dem zusammen. Wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann ist es auch für die Leute interessant, mit wem man zusammen ist. Das ist Teil des Geschäfts. Und wenn man zusammen ist, dann ist auch klar, wenn man getrennt ist oder wenn die Frau irgendwie einen dicken Bauch hat, dann ist sie höchstwahrscheinlich schwanger oder hat eine Laktoseintoleranz. eins von zwei Sachen, meistens ist er dann schwanger und dann redet man darüber. Und dann ist das ja auch Inhalt.
Total. Aber bei dir sind es natürlich dann immer bekannte Namen von Annemarie Carpendale angefangen. Sabine Lisicki, Sandy Pocher, Amira. Also
nee, die sind ja bekannt geworden teilweise. Das ist ja nicht so, ich habe die ja, wie ich ja so schön immer auf dem roten Teppich gesagt habe, erfolgreich in die Branche gebumst. Also ist ja nicht so, dass die dann jetzt nur einfach bekannt waren. Amira war ja vorher nicht bekannt. Amira habe ich auf Tinder kennengelernt, irgendwie, da war die in Solingen und hatte 6.000 Euro Schulden. So, und danach ist sie gegangen mit 1 Million Follower und genauso viel Kohle auf dem Konto plus X und fängt dann an, irgendwie arrogant zu werden. So, dann muss man ja mal irgendwie alles beieinander irgendwie halten oder sowas halt. Oder Annemarie damals, Warncross, irgendwie kannte keine Sau, als wir zusammengekommen sind. Und hat dann irgendwann mal später Wayne Carpendale kennengelernt und jetzt irgendwie das Ganze drumherum. Monika Ivankan war damals Bachelorette, danach sind wir zusammengekommen. Das Ganze Sabine war wirklich, hat zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hätte die bei Wimbledon nicht das Finale gespielt, hätten wir uns vielleicht jetzt nicht direkt so kennengelernt. Dadurch haben wir uns dann kennengelernt. So, und dann Win-Win. Aber da war ich ja auch der Bekanntere. Da war das eine andere Konstellation. Auch das zum Beispiel war super spannend für mich, weil du dachtest, ey, Sportlerin, die sind im Business da komplett fokussiert, da irgendwie kümmert sich um ihre Sachen. Hast jetzt nicht irgendeine Frau, wo du nicht weißt, irgendwie wie nächste Woche, was macht die, wo die, verdient ihr eigenes Geld und so. Ja, gab es dann andere Probleme, warum das dann auch nicht geklappt hat. So ist es halt. Also ich habe nicht, für mich geht es nicht darum, mit einer bekannten Frau zusammen zu sein oder nicht oder so. Es gab sowohl als auch. Und ich habe damals Sandy kennengelernt. Also wir haben uns natürlich, weil sie mit Boris Becker zusammen gewesen ist, dadurch gab es die große Öffentlichkeit. Ich habe mich über sie lustig gemacht. Danach sind wir zusammengekommen. Sie ist relativ zügig schwanger geworden, sonst hätten wir höchstwahrscheinlich nicht, wären wir nicht mehr so lange zusammen gewesen. Aber das ist dann auch Teil des Lebens. Man ist zusammen, sie kriegt ein Kind. Und dann funktioniert das ja irgendwann gut und dann kriegt sie nochmal Kinder und auf einmal ist dann nach 1,5 Jahren, das war dann ein identischer Zeitpunkt und die Platte kannte ich halt bei Amira auch, so irgendwie dann sind Frauen irgendwann Anfang 30, haben 2 Kinder und dann kommt so, oh, ist das alles gewesen, ich weiß nicht, so und dann ist, wenn du eine eigene Unzufriedenheit hast, dann wird das irgendwie auf den Partner projiziert, aber da kann ich machen, was ich will. Wenn der Partner unzufrieden ist, kann ich daran auch nichts ändern. Wenn du selber nicht mit dir zufrieden bist und das auch nicht erkennst, dass das, was du da hast, eigentlich super ist, dass du überlegst, mit welchem der 3 Autos fahre ich denn hier zum Bäcker oder zur Privatschule oder welches gebe ich der Nanny oder welchen Urlaub buchen wir denn und ach, fliegen wir Business oder nicht oder so. Wenn das deine Probleme sind, ich weiß das, weil ich weiß, wo ich herkomme. Wenn das aber die Frauen dann irgendwann nicht mehr sehen und nicht erkennen oder dann nicht schätzen, in welcher privilegierten Lage sie sind, dann ist es halt so. Und ich habe mich in der Zeit nicht verändert, komischerweise, weil ich bin der geblieben, den sie auch damals kennengelernt haben. Und ich habe da keine Veränderung gemacht. Die Frauen komischerweise schon. Und das hat dann dazu geführt, dass sich getrennt haben und es irgendwann bereut haben und dann ankommen und sagen, Pech, jetzt ist zu spät. Pech, die nächste da.
Wie hart ist es für, sagen wir mal, Sandy jetzt, ihr habt zusammen Business gemacht, ihr habt den Podcast ja zusammen gemacht, sie ist ja dann eingesprungen, ihr wart bei Podimo und wart super bezahlt und jetzt sagst du, okay, du machst eine andere Entscheidung, du holst das Ganze in deine eigene Company, du gründest deine eigene App, du gründest deinen eigenen Pocher-Club, der Podcast kommt da rein und du hast Pietro Lombardi, der bei dir im Keller wohnt und du sagst, hey, wir machen das zusammen, aber das bedeutet doch für sie dann auch, dass sie raus ist aus dem Business. Ist das etwas, was du auch trennen kannst?
Ja, also ich kann das sehr gut trennen. Sie dann irgendwann nicht, weil dann irgendwann natürlich dann auf dem Konto es anders aussieht als vorher. Und dann werden die Mädels wieder freundlicher. Und dann kommt, ja, ach Mensch, wie sieht's denn aus? Oder so irgendwie, ja, gut, alles klar. Dann schauen wir uns das an und dann wägen wir ab, ob das irgendwie auch, ich verteile keine Geschenke, nur weil es irgendwie meine Frau, Freundin oder weil Pietro bei mir wohnt. Ich glaube auch an das dahinter. Ist das interessant? Könnte das eine Geschichte sein? Interessiert das die Leute? Und dann macht man den Versuch und dann sieht man ja, Und das werden wir jetzt auch sehen in der App. Irgendwie, wie funktioniert das? Wollen die Leute Pietro da hören oder nicht? Macht er das? Kommen die Leute mit? Er hat irgendwie fast 2 Millionen Follower auf Instagram. 80% der Follower von ihm folgen nicht mir und auch umgekehrt. Das heißt, es ist für beide Seiten eine große Chance. Sind die Leute bereit, um sich das regelmäßig von Pietro anzuhören, irgendwie auch da irgendwie 4 Euro im Monat zu bezahlen? Oder 5? Das kostet dann jetzt 4,99 wird es dann kosten mit dem Podcast. Ich finde das legitim, weil die Leute können auch nicht alles immer nur umsonst haben, das sehen sie ja auch. Irgendwann hast du auch 3 Werbungen bei Amazon und bei YouTube oder irgendwas anderes. Also entweder zahlst du auch dafür, um es werbefrei zu haben, oder vielleicht finden wir auch eine Form mit Werbung, das irgendwie dann auch so zu hinzubekommen, aber wir liegen unter einem RTL Plus, einem Disney, einem Spotify und vielen anderen Abos. Also ich finde, wir haben, glaube ich, einen fairen Preis für das, was auch da geleistet und abgeliefert wird, und auch die Kosten etc., die wir haben, das muss ja in gewisser Form auch gecovert werden. Wir können den Leuten nicht alles umsonst hinterher schmeißen. So, das müssen die dann auch irgendwie lernen, dass manche Sachen auch kosten.
Absolut. Aber sehr geil, wie muss ich mir das vorstellen bei dir im Business? Dann bist du zu Hause und Pietro wohnt bei dir und du sagst, hey, ich habe eine neue Business-Idee, wir bauen jetzt das, bam, 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 und ich brauche dich in meinem Podcast. Und er sagt, ja, okay.
Das war keine Business-Idee, sondern ich war im Urlaub auf Bali und das Ding ist Silvester irgendwie durch gewesen und wir hatten nur noch eine Folge, die ausgestrahlt wurde, und ich hatte noch einen Slot von 8 Tagen, um dann irgendwie weiterzumachen. Und ich mache mittlerweile seit 7 Jahren jede Woche einen Podcast, und die Regelmäßigkeit und die Verlässlichkeit ist auch ein Teil des Erfolges. Wenn die Leute wissen, genau wie die Tagesschau immer um 20 Uhr läuft oder dass es jeden Tag eine neue Zeitung gibt, dass die Leute auch wissen, es gibt jeden Freitag einen Podcast, egal was da ist. Egal ob Trennung, Geburt, Scheidung, Tod, was auch immer oder sowas halt, einmal die Woche gibt's diesen Podcast. Und da mussten wir reagieren, und ich habe das dann auch mit Pietro gemacht, nicht nur um dem einen Gefallen zu tun, sondern auch habe ihn gefragt, ey Pietro, wie sieht's aus? Ich finde super spannend, was du zu erzählen hast. Und selbst Pietro sagt ja auch, ey, die Sandy kommt sowieso wieder und wart mal ab oder so. Und er sollte ja auch nicht unbedingt Unrecht da behalten mit der ganzen, mit seiner Prognose. Und das war mir auch schon klar irgendwie. Aber wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir es mit Pietro. Und der hat ja was zu erzählen. Der hat ja auch eine Meinung. Der hat auch eine Haltung zu Themen. Und der hat auch nochmal eine andere Blickwinkel auf manche Sachen. Und dem muss man nur auch das mal erzählen lassen. Und ich habe ihm gesagt, für mich ist wichtig, dass wir eine Zuverlässigkeit haben und dass man da auch in gewisser Form auch Tacheles redet. Und das macht er. Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ist er Partner dann in deinem Podcast oder ist er angestellt? Kriegt er irgendwie eine Fee pro Podcast-Folge? Wie machst du das?
Wir haben uns dann da geeinigt und so, dass er ein Fixum bekommt. Und ja, und dann, also es geht ihm finanziell nicht schlecht dadurch. Und aber auch ganz klar, natürlich geknüpft auch an, also ich muss ja ihm jetzt nicht finanzieren, ist ja nicht mein Sohn oder so. Wenn es nicht eine gewisse Form des Erfolges gibt, dann muss man sich auch in die Augen schauen und sagen, du, das ist nicht so irgendwie lukrativ, und dann muss man zu anderen Summen auch arbeiten oder so.
Das finde ich so krass, dass du das so durchziehst. Er ist ein Freund, er wohnt bei dir, und trotzdem sagst du, du legst den Erfolgsmaßstab an. Wenn das nicht funktioniert, wirst du zu ihm sagen, Pietro, du kannst hier wohnen bleiben, aber aus dem Podcast musst du raus, weil wir haben so und so viel Hörer verloren und das lohnt sich nicht mehr. Ich brauche jemand anderes.
Ja, oder nein, das ist aber ganz normal. Er hat doch auch umgekehrt eine Forderung an sich. Er sagt ja auch nicht einfach so, ich unterhalte mich mit dir, einfach nur, weil ich dich nett finde, und dann können wir uns mal 45 Minuten einmal die Woche unterhalten. Das ist ja, könnte er auch sagen, könnte er auch so machen. Er will ja auch damit Geld verdienen und hat ein Management. Ist ja auch fair enough, kann ja jeder sagen, was er haben möchte. Und dann sagen wir, ob wir bereit sind, das zu zahlen. Das ist einfach, das ist Marktwirtschaft, sogar eine freie. Und dann gucken wir, ob sich die Marktwirtschaft trägt oder halt auch nicht. Und das werden wir jetzt dann irgendwann sehen. So hatten wir immer in gewisser Form ein Einkommen über Podimo auch gecovert, hatten eine Phase, wo wir natürlich am Anfang erstmal gucken konnten, wie es läuft. Und jetzt ist Crunch-Time. Und dann sehen wir ja irgendwie, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Und daraus werden wir unsere Schlussfolgerung ziehen. Und dann muss man sagen, macht das einfach so Spaß, dass wir miteinander reden, oder wollen wir auch irgendwie Geld damit verdienen?
Und du hast keine Sorge, dass eure Freundschaft darunter zerbrechen könnte?
Also ehrlicherweise nicht. Also es ist auch schon so, unabhängig davon, da muss man ja auch sich dann, wie man bei Markus Lanz sagt, auch mal ehrlich machen. Also es ist ja so, wenn wir damit kein Geld verdienen, dann können wir uns zwar trotzdem auch noch unterhalten oder so, aber wenn das, dann können wir gerne sagen, du Pietro, wir können ja gerne essen gehen oder 500 Euro oder wir können auch hier mit der Miete versuchen, was zu verrechnen. Aber wenn du einen gewissen Betrag haben möchtest jede Woche, was ja auch legitim ist, dann müssen wir aber auch einen gewissen Betrag verdienen, um das zu bezahlen. So, und dann machen wir jetzt ja auch Live-Podcasts und da sehen wir auch, gibt's ja auch ein Ticketing und Leute, die da hinkommen und so. Das ist ja für beide Seiten auch eine Chance. Also ich sehe ja auch, glaube ich, dass wir im Live-Geschäft da mehr Leute ziehen können, auch wenn sie wissen, was da passiert und was da hinkommt, als es zum Beispiel mit Sandy gewesen ist. Also alles in Ordnung. Der hat ja auch einen Marktwert und einen Preis, in Pietro Lombardi, mit seinen Leuten, mit seinen Followern und allem, was da ist. Die Frage ist aber allerdings auch, inwieweit das auch finanziell dann auch alles stemmbar und tragbar ist. Das ist doch ganz normal.
Olli, was meinst du immer, wenn du wir sagst? Ich finde das ganz interessant, weil hier auch aus meinem Team, hier Oskar und Maxi, der hier die Videos macht, war so die Frage, ja, wenn Olli kommt, mit wie vielen Leuten kommt denn der? Hat er ein Management dabei? Hat er ein Team dabei? Wenn du wir sagst, wer sind wir? Gibt es jetzt noch ein großes Management um dich herum? Gibt es ein Riesenteam und du bist ein Teil davon? Oder wer sind wir?
Also ich sehe das immer auch als eine Gemeinschaftsleistung. Ich sage immer nicht ich irgendwie. Ich finde das auch anstrengend, weil es sind auch Leute dahinter. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt den Uwe Zimmer, es gibt einen Sascha Rinne auch irgendwie, mit dem ich ja auch rede. Es gibt Leute bei uns, ich kann diese App nicht programmieren. Ich kann nicht auch jedes Video schneiden. Ich kann das auch nicht gleichzeitig drehen und machen. Es arbeiten ja auch wirklich Leute mit, die das schneiden, die das herstellen, die das drehen, die da auch Spaß dran haben, die mit unterwegs sind, die sagen, Alter, ich setze mich Economy da auch hin, flieg mit dir und so irgendwie und dann drehen wir das und dann auch wieder zurück. Und also da gehören ja immer Leute und Team, Menschen mit dazu und das ist für mich immer eine Wir-Leistung. Auch wenn ich auf Tour bin, klar bin ich der Großteil, der auf der Bühne steht, aber ich kann nicht den Ton machen, ich kann nicht die Matzen irgendwie gleichzeitig einspielen, irgendwie das Ganze machen, ich kann nicht die Karten abreißen, Security machen, ich kann nicht die Meet and Greets organisieren. Es sind immer Leute mit involviert, die auch alle daran dann auch partizipieren und daran auch Geld verdienen und ja, und deswegen ist es immer eine Teamleistung. Und dann so die strategischen Entscheidungen treffe ich ja nicht nur alleine. Wenn ich sage, ich hätte gerne eine App, kann ich mich ja nicht hinsetzen und die programmieren. Ich muss ja Leute haben, die auch sagen, okay, das mache ich. Oder auch auch ein Büro mieten, Leute anstellen, Verträge haben, also sich da auch mit Apple und anderen auseinanderzusetzen, mit Anbietern, Bezahlung etc. und so. Das sind ja alles auch Sachen, da gibt's ja Leute, die dafür auch gebraucht werden.
Wie viele Leute hast du?
Das sind jetzt bei uns, die so im direkten Umfeld irgendwie mit mir zu tun haben, würde ich sagen, sind wir so 20 ungefähr. Wow. Unterschiedlich, also nicht Dauer, also wenn ich auf Tour bin oder so, dann sind ja Leute mit dabei, Programmierer oder so, da sind ja natürlich auch mehr Leute teilweise dann da. Da ist eine Werbeagentur eigentlich, ein Live-Geschäft oder sowas halt. Also es sind schon so mittelfristig sind da auch Leute immer mit angestellt und beschäftigt. Ich könnte es auch auf 1-2 runterkürzen, aber um das alles herzustellen, brauchen wir natürlich auch Leute und Personal.
Okay. Eine Businessfrage. Was ist das mit dir und Christian Wolf?
Unterhaltung. Also nicht mehr und nicht weniger. Es war eigentlich sehr lustig, weil mir ist Christian Wolf vorher auch nicht so aufgefallen, außer als er dann marketingstrategisch kurz nach der Entbindung irgendwie sein Moorpulver da auf, also fast noch auf den entbundenen Bauch gestellt hat. Und das fand ich schon wahnsinnig lustig, weil, also wie schon gesagt, die machen ja alles. Und dann auch seine Vehemenz zu erzählen, dass er das ja alles gar nicht braucht und dass ihm ja auch das scheißegal ist, aber trotzdem jeden Tag 3 Reels dreht, das ist halt irgendwie, also irgendeine Storytelling stimmt halt nicht richtig. Und dann hatte er dann irgendwie 3-4 Tage nach der Geburt irgendwie das Kind da so im Arm gehabt, was so mit abknickendem Kopf da hing, während er da gerade wieder eine Story für sich gemacht hat. Und wo man dann auch nur noch freundlich darauf hingewiesen hat, dass echt fürs Kind besser wäre, wenn man das den Kopf hält und dann das Produkt bewirbt oder irgendwas anderes, weil sonst ist das auch schwierig. Und Christian Wolf ist da dann auch so, dass er dann drauf eingeht, weil er auch weiß, dass das ja auch Aufmerksamkeit gibt. Er macht dann oft so eine Täter-Opfer-Umkehr oder halt dann mehr oder weniger, dass er mir gesagt hat, ja, ich mache das ja nur, um Aufmerksamkeit zu haben oder um Ticket zu verkaufen oder irgendwas anderes, was dann halt auch gar nicht stimmte, weil Aufmerksamkeit habe ich ja, auf Instagram bin ich erfolgreicher als er oder in vielerlei Hinsicht bekannter als er. Es gibt in ganz vielen Sachen bin ich einfach erfolgreicher oder bekannter als er. Er hat vielleicht mit seinem Moor, was er an ESN verkauft hat, hat er da in dem Business-Deal jetzt mehr verdient, aber in fast allen anderen Sachen schlage ich ihn. Und das hat er aber immer so rausgearbeitet und dann ging es so hin und her. So, und dann sollte es auch Zusammenführungen geben, wo ich mich auch nicht versteckt habe, aber die er dann immer so absagt, um dann den Grund bei mir zu suchen. Also ganz konkret ging es dann einfach darum, er wollte dann irgendwie immer, er hat dann immer seine Podcasts, er will immer sich in Podcasts treffen. Ich finde das schweinelangweilig, einen Podcast irgendwie zu treffen. Ich sage, ey, wenn wir machen Entertainment auf der Bühne, dann lass es mit Publikum machen oder irgendwie größer als einfach nur so da zu sitzen. Dann schneidet er ein Reel, sagt, ha, dem Olli Pocher, dem habe ich es aber mal so richtig gegeben. Von wegen, der ist so schlagfertig. Und dann schneidet er sich irgendwie mit seinem Team irgendwie 30 Sekunden zurück, wo er dann als Gewinner rausgeht. Und dann sagen die Leute darunter, ha, dem Pocher ist es aber gegeben. Und dann denkst du, nee, bestimmt nicht. Und ich habe da auch gar nichts persönlich gegen den. Habe ich gesagt, lass uns eine Show machen. Und als wir mit Günther ja auch den Jahresrückblick hatten, hatten wir die Option, im Admiralspalast auch noch einen Tag länger zu spielen. Und er wollte unbedingt Ben Ungeskriptet, weil er da irgendwie auch mit involviert ist bei diesem Podcast, ich weiß nicht, als Geldgeber oder wie auch immer oder so. Da habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch den Ben nehmen und der kann das ja gerne auch hosten oder moderieren oder wie auch immer und dann lass uns da im Admiralspalast treffen und dann haben wir da Publikum und dann zeichnen wir das auf und das könnt ihr gerne auswerten und wir werten das bei uns aus. Everybody wins. Nee, ja, was ist mit den ganzen Leuten? Und so habe ich gesagt, wir können Hälfte von den Karten machen. Wenn du Schiss hast, dass die Leute dann nur da für mich klatschen oder irgendwas anderes, habe ich dem entsprechend ausrichten lassen. Ich, also, ja, aber dann verdient er damit Geld. Wir können auch gerne die Einnahmen teilen von dem Ticketing. Nee, dann soll er es spenden. Wir können es auch gerne spenden. Ja, spend du doch jetzt mal 5.000 Euro einfach aus deiner Tasche. Darum geht's doch gar nicht, Christian Wolf. Irgendwie, du kannst gerne mit deinem Teil machen, was du willst. Du kannst gerne 800 Karten haben. Wir haben 800 Karten. Die kannst du verteilen an Moorkunden oder verlosen. Dann ist auch sicher, dass die Hälfte bei dir ist beim Publikum. Es wurde alles dann abgelehnt. Aber ich habe gesagt, ja gut, dann halt nicht. Dann klappt's halt nicht. So, und dann habe ich halt ganz normal weitergemacht. Und irgendwann ist dann auch so, dann kommt wieder ein bisschen was und dann ermüdet es aber auch die Leute und die meisten Leute kommen jetzt zu mir und sagen, wer ist der eigentlich, ich kenne ihn gar nicht und sowas halt, also und das ist ja witzig und ich würde mich auch jederzeit irgendwie vor Publikum nochmal mit dem betteln, also auch zum Beispiel, das wäre eine Fernsehidee, schlag den Star, sofort, ne, geht doch dahin, zahlt uns eine Gage, am Ende geht es doch um 100.000 Euro, keiner will verlieren, super, wäre eine Fernsehsendung, die hundertprozentig mehr funktionieren würde, als wenn da Max Giesinger gegen keine Ahnung wen irgendwie antritt und alle umarmen sich jede Runde. Da weißt du übrigens in der Live-Sendung, da passiert was. Vielleicht irgendwie drücke ich ihm mal zwei Sprüche oder es kommt auch irgendwas zurück oder so. Here we go, auf geht's.
Warum würdest du das im Fernsehen machen? Warum ist das wieder Olli Pocher, der alte Fernseh-Experte? Du könntest es auch bei deinem Pocher-Club machen.
Ja, aber ist auch sensationell, wenn die noch 100.000 Euro ausspielen. Ich würde dem ja niemals 100.000 Euro zahlen dafür oder so. Aber wenn noch ein Fernsehsender noch sagt, am Ende kriegt der Gewinner nach 15 maximal Spielen 100.000 Euro, ist doch gut. Das macht ja auch dann Spaß, das kribbelt ja irgendwie dann auch so ein bisschen. Das ist ja dann auch so, da geht's ja ein bisschen um was. So, das ist ja dann noch on top.
Okay, aber das habe ich richtig verstanden. Das heißt, du würdest ins Duell mit Christian Wolf gehen
jederzeit.
Und er kneift bisher.
Es ist noch nicht mal ein Duell, ich würde irgendwie eine Show draus machen. Lass uns doch irgendwie irgendein Pärchenspiel oder irgendeine Schnellraterunde oder irgendwas anderes machen, irgendwas Lustiges. Das kann er ja, aber irgendwie Interaktion mit Leuten. Lass uns doch versuchen, was draus zu machen, als einfach so ein Podcast, wo wir reden.
Okay. Und Business Side, hast du gerade im Nebensatz gesagt, er ist beteiligt an Ben.
Ungeskriptet oder so, ja, mir irgendwie. Er ist da irgendwie, hat er da auch die Sachen mit drin oder irgendwas anderes oder so. Ich finde das auch lustig. Nochmal, auch businessmäßig. Man muss ja Respekt davor haben, dass diese Proteinpulver da irgendwie auch so funktionieren. Das ist ja genauso wie bei Apple, ne? Das kostet einfach ein Schweinegeld. Davon ist Herstellung überschaubar. Der Rest ist Marketing. Fantastisch. Die verdienen da alle Kohle mit. Das ist da in den Supermärkten drin und überall und so. Here we go. Also ich würde auch sofort irgendwie in dem Moment, wo Christian Wolf kommt und sagt, ey, lass uns doch hier irgendwie so ein Pulver auf die Bühne bringen oder irgendwas anderes, würde ich ja sogar noch sagen, ist doch lustig. Win-win. Lass doch Christian Mohr irgendwie ein Produkt rausbringen oder irgendein Riegel oder irgendwas anderes oder einen lustigen Spot. Er fängt ja auch an, meine ganzen Ex-Frauen oder Leute im Umfeld werbetechnisch einzudecken. Also Amira macht das dann, er denkt dann immer, das wird mich ärgern oder so. Das ist fantastisch. Er finanziert sie mit. Sie kann jeden Cent gebrauchen. Top. Bitte weitermachen. Nicht aufkündigen. Wayne und Annemarie Carpendale, das ist halt wirklich das Proteinpulver des Fernsehens irgendwie. Das ist einfach genauso geschmackssicher wie das Zeug. Irgendwie fantastisch. Die stehen da, machen das. Also sensationell. Pietro kriegt dann irgendwie eine Anfrage oder sowas. Halt Leute im Umfeld werden komischerweise dann angefragt. Bitte, bitte, mach's. So, here we go.
Hasst er dich, weil er ja auch sagt, dass du im Fernsehen gescheitert bist, dass du im Fernsehen keine Chance mehr hast und deshalb das andere machst?
Ich weiß nicht, ob er mich hasst oder so. Ich hab, bei ihm ist das, glaube ich, schon ein bisschen tiefgreifender, das ein oder andere. Aber im Fernsehen, nochmal, ich bin ja im Fernsehen nicht gescheitert. Also ich war wirklich, also die Karriere, die ich im Fernsehen hatte, gehört schon zu einer der Karrieren und die Leute kennen mich auch aus dem Fernsehen als Fernsehgesicht. Also ich bin im Fernsehen wirklich sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Und jetzt ist die Fernsehzeit einfach so, wie sie klassisch läuft, mit Fernbedienung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ist zu Ende. Da kann man noch bleiben, aber das ist es halt nicht mehr. Da muss man den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist ja immer noch da. Also die Leute auf der Straße, wenn die mich sehen, habe ich das Gefühl, die erkennen mich noch, die wissen noch, was ich mache. Und ich werde noch oft genug auf Sachen angesprochen. Also deswegen, also das ist, es geht weiter. Es kommt das Nächste. Heißt ja, wie schon gesagt, nicht, dass es Fernsehen nicht gibt und dass ich da mich nicht hinsetzen würde, wenn mich ein Sender fragt oder so, will mich auch hinsetzen und sagen, was können wir denn machen? Wie können wir es denn auswerten?
Okay. Christian Wolf nochmal, den hast du aber zum Hauptthema bei dir gemacht,
paar Wochen.
Okay.
Kurzfristig. Das ist ja dann auch ermüdend. Also es ist irgendwie auch lustig, dass er ja mal mitmacht und versucht dann auf kommende Ebene mitzuhalten. Das ist dann teilweise so dramatisch mittelmäßig, dass man dann auch, das ist halt einfach dann perfekt parodierbar. Da tut er einem ja noch den Gefallen und dann denkt man, okay, das ist einfach auch sensationell. Dann hat er da seinen Kollegen dann irgendwie, der dann auf einmal da mit ist und dann kommen dann Gags mit, hier so, was weiß ich, Schwarzarbeit, Dings oder irgendwas anderes oder so. Und dann denke ich, ja super, ich habe ja Mola, da kriege ich ja 1:1 genauso umgesetzt. In lustig. Also da machen wir das auch, wie der spricht, der Duktus, die Schnittart und Weise, das haben wir ja dementsprechend dann auch nachgestellt und parodiert. Das ist ja dann auch für 7, 8, 9, 10 Reels gut, dann ist die Geschichte ja auserzählt. Der macht ja genau dasselbe, der setzt sich ja jeden Tag hin und überlegt, wer hat wieder was gegen Proteine gesagt oder gegen Leitprodukt oder irgendwas anderes, dann setzt er sich ja drauf und macht ein Reel. Er zettelt die ganze Zeit, er zündelt, er versucht da irgendwie der Superexperte zu sein. So, und das ist sein Businessmodell. Okay. Habe ich, aber es gibt noch 20 andere da draußen. Geht man einen Weg, macht man ein paar Wochen, kommt der nächste.
Aber bei dir ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast einen Reel von ihm gesehen, wo er sein Baby falsch gehalten hat, ja, weil er ein More Reel machen wollte. Mhm. Und dann sagst du sofort, okay, Chancendenker wieder, das nehme ich, das wird funktionieren und das wird garantiert viral gehen, wenn du es machst.
Gar nicht. Ich habe das nur gemacht, aber der hat sofort darauf reagiert, sehr schnell. Und dann bin ich ja jemand, der kriegt das natürlich mit und dann gibt's natürlich Traffic da drauf und dann merkt man, okay, hier ist was und dann macht man halt weiter. Das heißt nicht automatisch, aber das ist ja das Schöne, man merkt ja sofort anhand von Klicks, Reactions, sehr schnell, ob Sachen funktionieren oder nicht. Ich sehe ja sofort, wenn ich so dieses Dubai-Influencer-Ding mache und ich mache da irgendwie über Prinz Markus im Pool und sage, Dubai ist sicher, Leute. Und ich passe hier auf das Kind von Georgina auf, dann sehe ich ja, dass so ein Video innerhalb kürzester Zeit irgendwie 1,5 Millionen Abrufe hat. Dann weiß ich ja, okay, das finden die Leute wohl gut, das ist wohl ein Thema, also bedienen wir das Thema doch. So. Oder bei Gil Ofari merkst du sofort, Real fliegt. Genau war das bei Christian Wolf. Der hat ja auch drauf reagiert. Dann kamen wieder Sachen, dann wartet der praktisch auf die Reaction, dann siehst du das, denkst, na okay, dann gehen wir drauf ein. Er versucht dann auch immer natürlich persönlich ein reinzuwirken, ohne dass es oft so eine Comedy-Ebene gibt. Oder in seiner Welt ist es eine Comedy-Ebene. Er denkt dann immer, ich bin Pipi-Kaka-Humor. Dann kommt er irgendwie mit der Abnehmspritze und denkt, dass das mich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst oder sowas halt. Er ist doch derjenige, der sich komplett über seinen Körper, seine Optik und seine Kohle definiert. Aber ausschließlich. Also ich zeige nicht irgendwie meine Karren, mein Haus, mein Ding oder irgendwas anderes oder so. Er weiß ja gar nicht. Vielleicht habe ich ja 3 Privatjets. Vielleicht habe ich auch 100 Millionen auf dem Konto. Vielleicht habe ich sogar 200 Millionen auf dem Konto. Vielleicht habe ich ja bei seinem Freund von Bitpanda so viel investiert, dass mir Bitpanda gehört. Er weiß es doch gar nicht. Nur ich habe auch festgestellt, Leute, die wirklich was können und Kohle haben oder so, die haben einfach die Fresse. Da merkst du es nicht. Die brauchen keine Markenklamotten oder irgendwas anderes. Die haben das Geld. So. Und das ist eher mein Motto. Und jemand, der irgendwie da immer mit raushauen muss, der hat auch was zu kompensieren. Und jemand, dessen größtes Ding ist, 5-mal die Woche zu trainieren oder so, okay, ich nutze meine Zeit für was anderes. Irgendwie muss dann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen irgendwie. Was bringt mir mehr? Und seine geht auf Körperkult, Tätowierung, Kohle haben und die Ex-Freundin von Stefano Zarella jetzt als Lebensabschnittsgefährtin zu haben. Nachdem man sich vorher mit der verkracht hat, das Kind ja auch nicht wirklich sieht und denkt, kümmere dich doch einfach um deine Kinder. Als Vater kann ich dir sagen, kümmere dich darum. Klär das. Das kann ich dir einfach nur so 1:1 wiedergeben oder so. Ist doch irgendwie auch ein wertvoller Tipp.
Bei deinem Businessmodell, was du jetzt machst, werden ja viele nach und nach verstehen, wie groß das ist, was du da baust. Mit der App, mit der ganzen Plattform, mit den Möglichkeiten, die du hast, dass du dein eigenes Bezahlsystem baust. Du baust dein eigenes Sky, dein eigenes Amazon, dein eigenes RTL, wie man es auch immer am Ende des Tages
nennt. Ganz entspannt. Glaubst du? Es ist jetzt Amazon. Es ist jetzt nicht irgendwie oder so. Es ist halt ein Google oder ein Meta. Das trifft es eher. Aber vereint. Und zwar nur im deutschsprachigen Markt. Wir wollen auch sehr lokal national bleiben. Wir sind eine kölsche Firma. Nein, also nochmal, vielleicht kommt auch irgendeiner, vielleicht klappt es auch nicht so, wie es klappt oder so. Vielleicht ist es dann, kommt einer mit einer besseren Idee. Also mir macht Spaß, das zu machen und es wird das vielleicht wert sein, was es ist. Wir glauben daran, aber nochmal, Geld ist nicht mein Hauptmotivator, das zu machen. Ich sehe die Chancen, die Möglichkeiten und die Optionen und deswegen machen wir es halt.
Ja, ich glaube, es bietet sich an. Ich meine, wir sehen, wie sich Medien verändern, wie sich Kommunikation verändern und dass am Ende die Macht eben einfach bei dem Künstler ist oder bei dem Kreativen ist und dass du eben heute die klassischen Sender eben, wie du es gesagt hast, RTL, ProSieben, Sat.1 nicht mehr brauchst, zumal ja auch die Reichweiten nicht mehr interessant sind im Vergleich zu dem, was du auf deinen eigenen Kanälen machen kannst. Meine Frage geht eher dahin, ob das jetzt so ein Modell ist, was wahrscheinlich jetzt dann auch viele andere für sich entdecken werden. Die nächsten Joko und Klaas, die es machen, Fußballer, die es machen. Ich sehe ja schon Fußballer, die angefangen haben, das zu machen mit ihren eigenen YouTubes. Erling Haaland hat es gerade gemacht, Cristiano Ronaldo hat es gemacht, dass sie schon ihre eigenen YouTube-Channels und Shows machen. Das geht ja auch immer mehr in diese Richtung zu sagen, ich vermarkte mich eigentlich komplett 360 Grad selbst.
Klar.
Und in dem Fall, wie du es ja machst, weil du eben auch noch super vernetzt bist, baust du noch deine Freunde mit ein, wie Pietro Lombardi und Mola Adebisi und baust die mit ein und kannst das ja beliebig noch skalieren und kannst ja dein eigenes Ökosystem, Entertainment-Ökosystem
bauen. Besser, es müssen doch nicht mal meine Freunde sein. Mit Christian Wolf können wir auch was machen oder so. Das ist egal. Also ich bin für jeden, der irgendwie daran interessiert ist, setzen wir uns hin. Also ich würde da nie irgendwelche Leute ausschließen oder sagen, mit denen mache ich es nicht oder so. Jeder, der Interesse hat, mit dem unterhalte ich mich ja auch. Und viele kommen ja dann auch und fragen. Und dann kriegen sie eine Antwort. So, also ich finde, klar, wir bauen da jetzt was auf und wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Das ist das Schöne. Keiner weiß es. Also man unternimmt ein etwas und nochmal, auch nicht jede Sache funktioniert, vielleicht scheitert auch was, dann machen wir es vielleicht, dann brauchen wir das, um wieder was anderes zu entdecken oder zu entwickeln. Aber ich sitze halt nicht einfach nur zu Hause und denke, ja gut, jetzt habe ich hier irgendwie meine 5 Kinder und schauen wir mal so, wie der Tag so durchläuft. Mir macht es ja Spaß, stattzufinden oder auch irgendwelche Sachen zu kommentieren oder auch da den Humor drin zu sehen. Und wie? Das war bei mir immer schon so, ich wollte immer den maximalen Erfolg und auch die maximale Erreichbarkeit damit haben. Wie erreiche ich das? Und das ist heutzutage einfach über Viralität, übers Netz, Ne? Wir nutzen ja auch Meta, Google und Co. Irgendwie mit YouTube, mit Instagram, mit TikTok. Ich würde ja auch in eine Fernsehsendung gehen, wenn ich weiß, das schafft mir irgendeinen Mehrwert oder so. Und so, früher bist du in eine NDR-Talkshow gegangen, heute setze ich in einen Podcast. Und dann gehen da irgendwie drei Snippets von Real, als Real irgendwie viral. Oder halt auch nicht. Aber das so wird heutzutage Marketing gemacht.
Absolut. Olli, ich würde gerne zum Abschluss noch drei Dinge von dir verstehen. Du provozierst gern in einer Zeit, wo sich ja viele nicht mehr trauen zu provozieren. Wie schafft man es eigentlich vom Mindset, dass man damit umgeht, dass man auch natürlich den Gegenwind aushält, dass du weißt, du äckst an, du weißt, du löst ja auch bewusst einen Shitstorm damit aus, aber du bist ready, den eben einfach auch ja über dich ergehen zu lassen oder zu ertragen. Wie schafft man das?
Also ich hab in gewisser Form da auch Glück. Das ist genetisch einfach so, dass ich nicht groß am Zweifeln bin oder irgendwie da irgendwie auch mit Depressionen oder irgendwelchen anderen Erkrankungen zu tun habe, was bei ganz vielen in der Branche so ist, oder Leute, die das dann irgendwie mit Drogen und Alkohol in irgendeiner Art und Weise kompensieren. Also das ist bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Ich habe auch, glaube ich, ne, im Nachgang muss man auch sagen, dass ich auch als Zeuge Jehovas groß geworden bin. Das ist irgendwie so eine Schule, dass du auch Sachen gemacht hast, die nicht unbedingt du machen wolltest, dass du auch da Sachen hinterfragt hast, dich irgendwie durchsetzen musstest, und das schafft eine gewisse Resilienz irgendwie auch, dass dir viele Sachen einfach dann auch egal sind. Also wenn du als Kind irgendwie mit dem Wachturm in der Fußgängerzone stehst oder da von Haus zu Haus gehst oder auch dreimal die Woche irgendwie diese Zusammenkünfte besuchst, also da machen ja viele Sachen nichts aus. Und ich habe es auch gelernt, irgendwie auch Sachen immer gegen Gegenwind zu arbeiten. Und das hilft mir heute. Und das ist auch, sich da auch selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Es ist am Ende so, wer sind wir schon? Das ist ein bisschen Social Media, das ist im Vergleich zu dem, was diese Welt ist, sind wir irgendwie ein Staubkorn. Das ist einfach so, es ist so wahnsinnig scheißegal, was wir machen. Und wenn du dieses hast und dich da nicht so wichtig nimmst mit dem, was du machst und wie du es machst. Das ist Business, das ist Instagram, das ist TikTok, das sehen auch Leute. Ja, das hat eine Auswirkung, aber das, was ich mache zum Beispiel schon hinter der Grenze, interessiert in Frankreich oder so kein Schwein. So. Und das Gute ist, wenn es mich hier in Deutschland nervt, reicht es ja, kann ich ja nach Frankreich fahren, ist ja keiner, der mich damit drauf anspricht, also außer vielleicht deutsche Touristen oder deutschsprachig oder so. Ich habe ja auch die Rückzugmöglichkeiten. Dann hilft natürlich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Die haben viele auch nicht, deswegen haben die auch zu Recht Angst, weil ein falsches Video, eine falsche Reaktion und die sind nicht mehr da. Dann bist du nicht bei ARD, ZDF. Und bei Funk in einem Podcast oder irgendwo anderes oder dann auch bei mir irgendwie ein Bulli Herbig, weil der auch dicke mit Stefan Raab ist oder so, bei LOL wird ich nicht mehr stattfinden erstmal. So, okay, bin
du,
ja nicht bei
LOL. Du wirst nicht stattfinden, weil du was gegen Stefan Raab hast?
Ja, da sind so alle hinter den, es gibt mehrere Faktoren, zum Beispiel, warum ich bei LOL nicht stattfinde, weil Bulli Herbig ist mit Stefan Raab dicke. So, Stefan Raab habe ich jetzt ja nun irgendwie hier genug auseinandergeschraubt. Irgendwie, Bulli wird dann irgendwie nicht mich da unbedingt reinnehmen. In den ersten Staffeln hat Anke Engelke noch mitgeredet. Sie wollten nur Leute haben, die nett und freundlich miteinander sind und untereinander eine gute Zeit haben. Das ist aber scheißegal, wenn es witzig ist, ob ich mit denen eine gute Zeit habe oder nicht, weil am Ende geht es darum, ob ich 6 Stunden irgendwie unterhalten werde oder nicht. Und ich finde es ja noch viel geiler, wenn ich eigentlich jemanden comedy-mäßig scheiße finde, aber muss dann trotzdem über den lachen. Das hat ja eine viel höhere Fallhöhe. Deswegen ist diese Sendung auch mittlerweile ja so beliebig und egal geworden. Und dann geht sie halt bei Amazon durch ein Raster. Da wird dann geguckt, ist jemand positiv oder negativ besetzt. So, das ist bei mir spaltend. Wollen sie nicht. Dann ist da Felix Lobrecht nicht, Cindy aus Marzahn nicht, ich bin da nicht, Kristall ist da nicht, obwohl er damals mit Konstantin produziert hat, hat Otto Steiner ihn nicht da irgendwie unterbringen können, weil Bulli gesagt hat, weiß nicht. So. Und dann die anderen, die Netten sind dann da. Irgendwann sind aber nicht mehr Comedians da. Dann laufen da Giovanni Zarella und Riccardo Simonetti rum. Dann denkst du, aber das sind doch eigentlich Comedians. Also dann Michelle Hunziker oder Larissa Ries oder irgendwas so irgendwie. Dann denkst du, okay, dann halt nicht. Weil dann wird gesagt, wir brauchen gleich viel Männer und Frauen. Die meisten Männer sind aber lustiger im Comedy-Bereich oder es gibt mehr lustige Männer als lustige Frauen. Also kann ich das doch dementsprechend nicht besetzen. Und ob jemand jetzt weiß, schwarz, gelb, grün ist oder so, ist doch auch scheißegal. Nee, ist aber wichtig. Dann ist halt eine Türkin da und dann ist da und dann Teddy nochmal und finden wir nicht noch einen anderen, der mit Migrationshintergrund ist. So wird das zusammengesetzt. Dann wird diese Sendung gedreht. Dann wird die genau transkribiert. Dann gehen da deutsche Anwälte rüber. Dann gibt es komplette Regeln, an die sich gehalten werden muss. Du darfst keine Songs verwenden, weil sonst GEMA gezahlt werden müsste. Du darfst nicht gegen irgendwelche ethnischen Gruppen gehen. Es darf, ganz viele Sachen dürfen nicht gemacht werden. Es müssen einstellige Nummern sein. Dann geht das Ganze nach Amerika. Dann gucken die ganzen Anwälte da nochmal rüber. Dann geht das klinisch gesäubert und gereinigt nochmal rüber und wird dann in einer fertigen Schnittversion rausgehauen. Will ich in so einer Comedy-Sendung sein? Scheiß was drauf. Dann halt nicht. Mach ich mein eigenes LOL. Lade ich 6 Leute ein, auf die ich Bock habe irgendwie und die lustig sind oder nicht, mache ich es irgendwie doch anders irgendwie oder so. Also das ist mein Ansatz dann. Wenn die mich nicht haben wollen, ich würde der Sendung helfen, weil es interessant wäre, auch wenn man mich beschissen findet, willst du ja sehen, ist der auch da beschissen oder ist der vielleicht doch lustig oder muss ich doch 2-mal lachen? Das verstehen die meisten nicht. Sie wollen nur die gleichen haben. Deswegen sind die RTL-Shows gleich besetzt. Joachim Lambi, Barbara Schöneberger, Dings. Giovanni Zarella-Show. Ja, Maite Kelly, DJ Ötzi, Oli P., irgendwie sowas halt. Florian Silbereisen, DJ Ötzi, Oli P., Peter Maffay, Roland Kaiser. Roland Kaiser dann ist wieder da, geht in die andere Sendung. Helene Fischer findet aber Giovanni Zarella als Konkurrenz, deswegen geht sie nicht in die Giovanni Zarella-Show. Und weil sie ja mal mit Florian Silbereisen gebumst hat, muss sie natürlich da in die Sendung gehen, wenn sie was vorbereitet und weil die sich managementmäßig kennen. Also verstehen und so. Und dann nicht zu sagen, was könnte aber das Erfolgreichste und das Beste sein. Da haben wir keinen Bock drauf.
Apropos Bock drauf haben, Ehrlichkeit, Querstrich Nettigkeit, was ich total krass finde, als du hier angekommen bist zum Podcast. Du kommst ja gerade aus Kitzbühel, hast dann Event gehabt mit Heino, warst heute noch auf der Skipiste, wie ich auf Insta gesehen habe. Ja. Und dann kommst du hierher, wir sind hier im Rumors und hier ist der Geschäftsführer David und der hat einen süßen neuen Hund dabei. Und ja. Jeder sagt natürlich erstmal, oh wow, was für ein süßer kleiner Hund. Und seine Frau war auch noch dabei. Und du kommst rein und sagst sofort, was wollt ihr mit diesem Hund?
Ja. Weil's richtig ist, weil ich ja weiß, ich sehe ja in seinen Augen oder so, das ist so eine Frauenentscheidung und so ein Hund, der irgendwie da wenig Sinn macht. Man muss ja zumindest mal die andere Seite aufzeigen. Ich hatte ja selber auch einen Hund und ich kann einfach sagen, ich weiß so ein bisschen, wie der arbeitet und so. Das macht keinen Sinn, einen Hund zu haben. Und keiner braucht noch einen Hund hier in München, der hier durch die Gegend läuft und alles voll scheißt und der dann irgendwann eine Nylonsocke frisst und noch irgendwas anderes und sowas halt irgendwie und so. Er ist auch kein Herzpatient, der dann regelmäßig raus muss. Der hat einfach einen Job als Hotelmanager, da ist er 24/7 irgendwie mindestens 6 Tage die Woche beschäftigt, plus vielleicht noch, dass die dann irgendwie vielleicht woanders mal hingehen oder dann auch hier bleiben oder auch nicht und irgendwas anderes. Und es macht einfach auch ganz viele Gründe, gibt es, keinen Hund zu haben. So. Und das muss man dann auch einfach mal ganz kurz sagen. Und dann hat man irgend so einen Hund, den man irgendwo geholt hat und aus so einer Kurzschlussentscheidung, ich habe selber einen Hund gehabt. Und dann auch, wie du dich damit auch nicht nur hoffentlich den Hund irgendwann kastrierst, sondern dich auch selber, weil du nicht einfach dann einfach so in Urlaub fahren kannst. Da musst du gucken, da musst du in so ein verkacktes Hundehotel, da musst du jemanden finden, der auf den Hund aufpasst, da musst du auch Gassi gehen, auch bei 3 Grad Nieselregen oder sowas halt. Oh, dann ist Mutti ein bisschen, findet sich doof und kalt und kannst du bitte mit dem Hund gehen? Und dann geht er mit dem Scheißköter irgendwie rum und muss dann irgendwie sehen, dass er die Nachbarschaft voll scheißt. Das gehört ja zum Realismus dazu. Und dann fängt er an, mal irgendwo zuzuschnappen oder irgendwas anderes. Dann muss man zu einer Hundeschule gehen. Da muss der erstmal stubenrein werden. Ey, da sind so viele Sachen irgendwie. Wofür? Damit er nach neun Jahren irgendwann dann, oh, der hat die Hüfte, ja, müssen wir einschläfern oder halt auch nicht. So, okay, dann hast du halt einen Hund gehabt.
Aber sag mal, du brauchst nicht mal eine Sekunde. Wir sind hier in dem Raum im Rumors und du kommst wirklich durch die Tür und alle sind hier bezaubert von diesem Hund und du brauchst nur eine Sekunde.
Sie fragen mich ja, wie findest du den Hund? Da sage ich, ja, macht keinen Sinn. Und dann kommt die Geschichte dahinter, die wahre Comedy ist irgendwie, ja, der Hund ist aber aus Ungarn und sowas halt, ey, super, habe ich gesagt, dann habt ihr jetzt hier noch einen von Orban hier irgendwie euch eingehabt und sowas halt, die müssen ihre eigenen Migrationshunde da haben und dann entsteht daraus ja irgendwie auch Comedy, aber am Ende vielleicht habe ich auch nicht recht. Ich sag's einfach nur dann direkt und hab mal eine andere Meinung, als einfach zu sagen, der ist süß und nett. Es gibt ja auch viele von den Gründen, die ich jetzt sage, da werden jetzt viele sagen, das kann ja so nicht sagen und das ist auch kein Köter und irgendwas anderes. Und ich kenne ja auch genug, gerade Mädels irgendwie jetzt auch gerade, die dann so viele ihre gescheiterten Beziehungen oder weil sie es irgendwie mit dem Typ nicht auf die Reihe bekommen, dann auf ihre Hunde projizieren oder auf ihre Haustiere und dann einfach so einen Hund haben und dann wird der Hund vermenschlicht. Auch bei meiner Schwester, die hat auch einen Hund gehabt. Da hieß dann, oh, der Emma hat hier irgendwie, der ist in einer neuen Umgebung, da schläft der immer nicht so gut. Und ich habe halt irgendwie richtige Menschen, Kinder mit wirklichen Problemen, das interessiert meine Schwester auch einen Scheißdreck. Und wie geht's denen? Wie ist in der Schule? Ja, zwei Fragen, Ende. Der Hund hat gestern wieder, aber der hat eine Socke geschluckt und dann hat er schlecht geschissen und sowas halt. Und dann irgendwann nach 16 Jahren ist er dann irgendwie tot, hat dich Tausende von Euros gekostet und es gab so wenig Mehrwert. Ist immer so rein wirtschaftlich gesehen.
Aber denkst du auch eine Sekunde mal darüber nach, wenn du in so einen Raum kommst und du kommst gerade von der Autobahn, dass du einfach auch mal was Nettes sagen könntest?
Sie freut sich ja trotzdem, dass sie da ist und sie liebt es ja dann auch, dass es humoristisch dann auch mit einem gewissen Spur Ehrlichkeit auch aufgearbeitet ist. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich habe ja, also es ist ja so, wir kennen uns ja auch. Wenn sie jetzt komplett fremd wäre, würde ich jetzt nicht irgendwie noch 6 Sprüche drücken. Auf der anderen Seite, er hat den Heiratsantrag bei mir im Soloprogramm im Zirkus Krone gemacht. Ich bin dann auch bei der Hochzeit von denen gewesen und habe gesagt, wer den Heiratsantrag macht, der muss auch dann bis zum bitteren Ende durchziehen. Ich werde auch bei der Scheidung dabei sein. Komplett alles. Ich begleite das auch wenn der Hund abgegeben wird in einem halben Jahr, weil es doch ich recht gehabt habe. Ich bin einfach da an jeder Position. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht und die sind total glücklich mit dem Hund und es hat ihr komplett geholfen. Aber man muss doch auch mal die andere Seite auch humoristisch irgendwie aufarbeiten. Und das ist ja auch, und viele lachen ja auch darüber, weil sie wissen, ich habe ja einen Punkt. Es ist ja auch durchaus nicht alles Bullshit, was ich sage. Und ich mache das ja auch mit einem Hintergrund, weil ich ja selber Hunde hatte. Und dann auch die Idee, wenn man einen Hund hat, lass zwei, dann sind die nicht immer alleine. Ja, das Schlimme ist, dann haben die angefangen zu bumsen. Dann auf einmal haben die dann irgendwie, hat der eine Hund dann noch irgendwie da Kinder bekommen. Dann sind wir die nicht losgeworden. Dann sind wir über die Harald-Schmidt-Show, damals über Schmidt und Pocher, haben wir dann die Hunde verteilt. Und meine Schwester hat einen bekommen, der jetzt dann nach 18 Jahren irgendwie gestorben ist. Also ist ja dann auch interessant, aber das gehört alles zu einem Hund dazu. Auch bei mir, meine Kinder haben einen Hund gehabt in Miami, wollten den mitnehmen, habe ich gesagt, nicht in meinem Haus. Hab da keinen Bock drauf, weil ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Ich kümmere mich um diesen Hund nicht. Wenn er dann da ist, kannst du ja dann nicht, ist ja dann auch ein Tier und sowas halt, würdest den ja auch nicht da irgendwie total beschissen behandeln. Aber ich wüsste, darauf wird es irgendwann hinauslaufen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also kommt er gar nicht zu mir. Ich habe gesagt, wenn Mama alleine wohnt, in ihr Haus, gerne. Und er kann dann gerne auch mal kurz hier mit vorbeikommen und sowas halt. All good. Aber wenn er hier ist, ist er nicht da. Mittlerweile fragt mich keiner meiner Kinder mehr. Und es ist auch gar kein Thema mehr. Jetzt gibt's den Hund nicht mehr. Muss man sich auch mal durchsetzen.
Olli, zwei Fragen noch. Eine nach vorne. Was willst du erreichen? Was ist noch dein Ziel, deine Vision? Du baust jetzt dein neues Business, dein Medien-Empire. Was ist für dich die Vision dabei?
Geil, Medien-Empire. Also wir haben einfach mal, ich habe für mich entdeckt, wie kann ich mich selber weiterhin vermarkten und was kann man machen? Und den Markt beobachte ich halt auch. Entertainment, ich gucke mir Sachen an. Und mir macht mein Job Spaß. Das ist schon mal, ich habe jetzt schon alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt und wusste, das ist es nicht. Ich wollte irgendwie Unterhaltung machen. Ich habe damals DJ gemacht, Moderation, aber auch Comedy. Und dann am Ende ist das Gute, ich konnte alles davon dann auch umsetzen. Ich habe Filme gedreht, Musik gemacht, Sendung moderiert, alles Mögliche, Doku gedreht, hinter den Kulissen gearbeitet und so. Mir macht mein Job einfach Spaß. Und das war zum Beispiel auch, ich meine, ich bin jetzt gerade von Heino hergekommen, der ist 87, hat auch irgendwie einiges an Schicksalsschlägen in seinem Leben hinter sich gebracht, von irgendwie wirklich als Kriegskind aufgewachsen, noch mit Hitlergruß in der Schule gegangen, dann irgendwie, wie man es gehört hat, mit dem Bollerwagen aus dem zerbombten Düsseldorf Richtung Dresden, dann wieder zurück, Vater verloren, Schwester verloren, irgendwie eigenes Kind verloren, mit dem eigenen Sohn keinen großen Kontakt, ganz viele Sachen, die auch mittelmäßig gelaufen sind, aber trotzdem irgendwie eine Zufriedenheit in gewisser Form im Leben, weil der Job, den er macht, einfach ihm Spaß macht. Und das ist für mich schon das A und O. Ich mache einfach, mein Job macht mir Spaß, das ist schon mal irgendwie wichtig. Und dann versuche ich für meine Kinder hauptsächlich und auch für die Leute, die in meinem direkten Umfeld sind, da zu sein, auch denen Sachen mit ins Leben mitzugeben, Sachen zu unternehmen, weil das habe ich auch gelernt, hat mir die Corona-Zeit nochmal gezeigt und alles, was da ist oder auch durch so den plötzlichen Tod meines Onkels oder so. Die Zeit ist endlich oder auch jetzt, wo mehr Leute im Umfeld auch einfach dann wechseln, wo du denkst, keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt das Interview gegeben, setz mich gleich ins Auto, dann war's das. Super für dich, gib geile Klicks und das war das letzte Interview, was ich gegeben habe. Aber es kann vorbei sein, also leb einfach die Chance, dein Leben zu leben, bestmöglich, so wie es ist. Nimm dich selber nicht so wichtig und versuch irgendwie das Beste draus zu machen. Und das ist mein Antrieb und meine Motivation.
Kleine Bonusfrage, wieso bist du bei Heinos 87. Geburtstag?
Weil ich den auch über Sandy schon damals kennengelernt habe, weil die in Kitzbühel gewohnt haben, Sandys verstorbener Vater auch da managementmäßig mit dem gewesen ist, der kennt Sandy seitdem er klein auf ist. Da habe ich damals in der Zeit auch dann mal natürlich auch Heino und Hannelore kennengelernt, die sind bei uns auch in der Sendung gewesen, haben uns bei verschiedenen Veranstaltungen gesehen und ich habe auch in letzter Zeit für mich entdeckt, also jetzt war ich auch, Roberto Blanco war lustigerweise da, Dieter Haller vorne auf dem Geburtstag ist Heino auch gewesen, so bei Leuten, die jetzt so in eine Endlichkeit kommen, ne? Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Otto Waalkes, Leute, mit denen ich auch groß geworden bin, mit denen Zeit zu verbringen, weil irgendwann gibt's das dann nicht mehr, dann sind die nicht mehr da. Oder jetzt zum Beispiel ist 10. Todestag von Guido Westerwelle, auch jemand, den ich kennengelernt habe, mit dem man sich unterhalten hat und auf einmal ist es dann vorbei. Also, oder auch mit meinem Vater oder so, dass ich so eine Reisesendung gemacht habe, wo ich wusste, irgendwann geht das dann nicht mehr. Und das zu nutzen und mit solchen Leuten Zeit zu verbringen, ich wurde da gefragt, eingeladen, kommst du da hin zur Doku, wird uns freuen. Dann sag ich, du, wenn ich da jobmäßig an dem Tag nichts anderes habe, so mache ich das doch. Und dann auch Win-Win, fahre ich da hin, wir drehen auch für unsere App, machen ein Interview mit Heino, mach dann Hey Olli, drehen da irgendwie ein bisschen am roten Teppich und hast da von Claudia Obert bis Roberto Blanco und Brigitte Nielsen, die dann auftaucht, irgendwie alles dann dabei. Ist ja auch wieder Content für uns, Vermarktung. Und dann sagst du, eigentlich irgendwie sind zwar schon wieder 14 Grad, letzter Tag Skifahren, fährst nochmal 2 Stunden Ski, triffst nochmal ein, zwei Leute, hast eine gute Zeit, sagst aber, weil wir uns getroffen haben, über München fahre ich zurück, weil morgen irgendwie 96 gegen Schalke spielt. Ja komm, dann machen wir den Podcast hier auch noch. Also so ist mein Leben stetig irgendwie, es passieren Sachen. Also das, es gab einen Teil davon vor einer Woche gab's das ja nicht. Und aber da flexibel zu sein, schnell auf Sachen reagieren, auf Situationen reagieren können, das ist ja auch so, wie das Business funktioniert. Es funktioniert eine Sache, manches funktioniert nicht, alles klar, warum funktioniert es nicht? Ändern. Vielleicht funktioniert es mit dem Podcast so in der App nicht so, wie wir uns das vorstellen. Okay, woran liegt's? Was können wir ändern? Wie schaffen wir den Anreiz, Leute dahin zu bekommen? Finden wir es raus.
Aber krass, zeigt auch, wie viel du arbeitest, dass du immer schnell, wir haben uns ja in Düsseldorf getroffen, jetzt runtergefahren bis nach Kitzbühel, Heino Geburtstag, dann noch Skifahren, jetzt hier Stopover in München. Es ist Samstagabend, 21 Uhr, andere Leute sind im Restaurant oder auf Partys und du gibst hier noch einen Podcast. Fährst du gleich noch zurück oder?
Ja, ich fahre noch nach Köln.
Du fährst jetzt noch nach Köln?
Ja.
Dann bist du nachts um 2 zu Hause?
Ja, also jetzt mit Blitzer-App und so vielleicht auch ein bisschen früher. Die ich offiziell natürlich nicht besitze. Weil, ist ja gar nicht erlaubt.
Okay, damit du auf die Autobahn kommst, die letzte Frage, Olli, du bist jetzt 48, was du gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du nochmal starten müsstest?
Das ist so ein Klassiker, genauso alles machen, wie ich es gemacht habe. Es gibt da wirklich nichts. Also da könntest du jetzt eigentlich von Robbie Williams No Regrets reinspielen, weil ehrlicherweise ging es ja meine Karriere ziemlich genau mit 20 los. Und auch vermeintliche Rückschläge, das sagen ja auch immer Leute, aber das kann ich auch wirklich nur sagen. Sachen, die nicht funktioniert haben, haben dafür gesorgt, dass andere Sachen funktioniert haben. Und auch im Moment des Erfolges machst du die meisten Fehler. Du musst teilweise auch, Sachen müssen nicht funktionieren und es muss schwierig sein. Umso schwieriger das ist, beste Beispiel, Israel, ein Land, wo es keine Ressourcen gibt oder irgendwas anderes, schafft es aber, eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu werden. Warum? Weil sie die ganze Zeit unter Druck, unter Stress sind und weil sie gelernt haben, sich unabdingbar in gewissen Sachen zu machen, wie dann zum Beispiel Waffensysteme, Telekommunikation, Medizin, Waze, daraus Google Maps etc. und so Startups, Unternehmen, Digitales, sich suchen, wo kann ich was finden, wo ich mich unersetzbar mache. Und das habe ich irgendwie gelernt und habe da auch von Sendungen irgendwie, die erste Talkshow bei Bärbel Schäfer hat nicht funktioniert, damit die dann bei Hans Meiser besser funktioniert. Sendungen sind teilweise abgesagt worden, aber später in einem anderen Zusammenhang sind die entstanden. Sachen und Formatideen, die ich hatte, die jetzt RTL, Pro7, Sat1, ich weiß, bei jedem Sender irgendwie nicht gemacht worden sind, sind jetzt, wo du sagst, geil, jetzt passt es und dann macht man es einfach selber und hat die Möglichkeiten, technisch das umzusehen, umzusetzen. Also das ist das Geile und das ist das Schöne, No Limits. Also wir hatten so auch so eine Idee, ich habe mit Sascha Rinne, jetzt mein Manager, mir und noch einem anderen Kumpel, haben wir einen Junggesellenabschied gemacht, sind auf den Kilimanjaro gegangen. Und dann haben wir gesagt irgendwie, als wir das dann geschafft haben, das ist so geil, das würde ich nochmal machen, entweder für Geld oder für eine Fernsehsendung. Im Idealfall für beides. Und haben das auch gepitcht, angeboten, gab es immer Gründe, warum man es nicht macht und das Ganze drumherum. Und ich dachte einfach, das ist einfach gut, weil es ist eine Woche, es ist klar irgendwie zeitlich eingrenzbar, es ist für jeden eigentlich machbar, es passieren genug Sachen, man muss auch nicht auf Krampf versuchen, noch irgendeine Storyline reinzumachen, weil die Storyline ist, du gehst da hoch. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Das ist das Geile, kann dir keiner vorher sagen. Kriegst du eine Höhenkrankheit oder nicht? Kackst du die letzte Wanderung ab oder vielleicht schon vorher oder nicht? Knickst du um oder nicht? Schaffst du es da in so ein Campingklo zu scheißen oder nicht? So alle Möglichkeiten und da muss man nicht noch zusätzlich noch irgendeinen Anreiz haben und dann findet man ein paar Leute, mit denen man das macht und die da Bock drauf haben oder halt auch nicht. Und das ist dann immer so, weiß ich nicht und so. Und dann sind andere Ableger davon entstanden und es gab das auch mal in einem anderen Land. Jetzt sind die Chancen, es einfach selber zu machen. Heute kannst du mit einer Drohne, GoPro, irgendwelchen Sachen mit geringem Aufwand das machen. Und vielleicht findest du Leute, die sagen, habe ich Bock drauf. So. Und das sind so, ist nur so ein Beispiel. Oder was wir gesagt haben, diese LOL-Geschichte. Mach doch einfach ein LOL 2.0 oder irgendwie einen Ansatz zu sagen, ich mach das so, wo wirklich die 6 Stunden gezeigt werden. In einem Livestream, nicht geschnitten und 8 Monate nachdem es aufgezeichnet wurde. Kann man ja heutzutage alles machen.
Als du 20 warst, hast du vom Fernsehen geträumt. Würdest du heute 20-Jährigen noch empfehlen, vom Fernsehen zu träumen? Oder würdest du gleich sagen, hey, mach das, was ich mache, mach dein eigenes Business, mach deine eigenen Channels, be your own brand?
Ja, die Sache ist ja, man muss ja heute noch viel weniger können als damals. Damals musste man ja wirklich auch irgendwo ein Talent haben, um irgendwo aufzutauchen und zu entdecken. Heutzutage irgendwie, ich habe gestern, habe ich da den einen Jungen kennengelernt, der einfach nur ein Rückwärtssalto macht. Der hat irgendwie 2,9 Millionen auf TikTok und irgendwie 1,1 Millionen auf Instagram. Aber wenn ich den frage, wie eine Steuererklärung geht, sieht das aber relativ dünn aus. Also von daher, es reicht ja nur irgendwie ein Salto zu machen. Dass irgendwie der nach Japan fliegt und da irgendwie 200 Leute zu einem Fan-Treffen kommen oder sowas halt. Also du musst ja heute noch weniger können. Also Mädels haben da ja, davor wurde ja OnlyFans gemacht, die müssen ja gar nichts mehr können, um stattzufinden. Oder Instagram. Du musst sie ja nur noch fotografieren lassen, einen Filter raufklatschen. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert, weil mit AI irgendwelche Mädels, die nicht da noch rumzocken, sondern die Produkte auch zum richtigen Zeitpunkt bewerben, den Markt kaputt machen. Jetzt funktioniert das nicht mehr so. Jetzt zerbricht diese Blase nach und nach. Auch Influencer-Marketing ist an sein Limit gekommen. Die Leute sehen, dass es nicht mehr so funktioniert, einfach zu sagen, hey, das ist ein super Pulver. Wenn es nicht authentisch ist, kaufen es die Leute nicht. Also es ist immer ein Wandel, es ist immer interessant, was passiert.
Wow. Olli, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es war echt super, mit dir mal einen Business-Talk zu machen und ich muss sagen, ich habe dich echt neu kennengelernt, obwohl ich dich ja schon so lange kenne. Mir war das nicht klar, wie krass du im Business bist und wirklich Respekt.
Oh, vielen Dank. Also das ist Interesse. Das hilft auch, wenn man sich für Sachen interessiert und ein bisschen open-minded ist. Aber wahrscheinlich habe ich auch ADHS. Ich werde mal Lola Weipert fragen, wie ich das in ein gutes Reel irgendwie zusammenbringen kann. Krieg, ADHS, Brustkrebs. Irgendwie und traurig sein und Klicks und Likes und eine Werbung.
Olli, wenn das jemand zusammenbringt, dann bist du das. Vielen Dank. Alles Bitte. Liebe für dich, für deine Family, für dein neues Produkt, für die App, für den Pocher Club und alles, was da noch kommt. Und hier natürlich an die Tomorrow Community, wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare zu dem, was Olli macht, schaut euch natürlich die App an und was er da macht und schreibt es in die Kommentare. Danke hier an David, Geschäftsführer von Rumors, dass wir hier sein durften.
Du musst jetzt alle noch bedanken, das ist ja wie bei der Hitparade hier irgendwie. Und natürlich auch hinter den Kulissen, ohne euch zwei, die ihr alle schon nach Hause wolltet, wäre es nie gegangen. Von meiner Seite, scheiß auf die Kommentare, abonniert die App, bringt mir viel mehr als so ein Kommentar. Da habe ich gar nichts von.
Vielen Dank, perfekte Schlusswort.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.